Endzone, der DAZN NFL Talk, wird präsentiert von Discover Airlines.
Und damit ein herzliches Willkommen in die Runde. Herzlich willkommen zu Endzone, der DAZN NFL Talk, Folge 93. Ich glaube, so spät haben wir selten aufgenommen, oder? Mittlerweile ist es tatsächlich Donnerstag, sprich Veröffentlichungstag. Hallo, Flo Hauser am anderen Ende der Leitung. Ja. So spät haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen, oder?
Tatsächlich nicht. Wir haben ja mal direkt nach dem Draft aufgenommen, um 6 Uhr morgens.
Da war es so früh.
Das war sehr früh. Wir haben uns auch schon mal sehr früh getroffen, als wir Jakob Johnson mal interviewt haben, kann ich mich erinnern. Aber jetzt sind wir so spät dran, weil
aus noch verschiedensten,
war, aus verschiedensten Gründen, weil noch ja. Champions League war und ich tagsüber nicht konnte. Ich sag mal so, wenn ihr das gerade hört, ist es natürlich logischerweise schon veröffentlicht, aber ich guck mal, ob ich es bis zur von uns immer angepeilten Veröffentlichungszeit um 3 Uhr rechtzeitig schaffe zu schneiden. Aber das kriegen wir hin.
Ich habe noch eine kleine Auflösung. Kannst du dich daran erinnern, letzte Woche? David Montgomery und, wie ich ihn nenne, Tim Montgomery.
Ja.
Armin hat geschrieben, Tim Montgomery ist ein ehemaliger US-amerikanischer Sprinter. Also nicht ganz off-topic hat er gemeint. Hat es trotzdem bei mir nicht geklingelt. Ich habe danach gegoogelt, den habe ich bestimmt mal gesehen und sowas. Aber ich habe keine Ahnung, wo dieser Tim Montgomery kommt.
Aus welchem Jahrzehnt denn, wäre noch interessant. Aus deiner Jugend?
Der 70er, ist noch nicht, oder? Der ist noch nicht so lange, also jetzt nicht gegen Usain Bolt, glaube ich, gelaufen. 90er hätte ich jetzt gesagt. Bei den Weltmeisterschaften 97 gehört er zur Weltspitze. Also Ende der 90er.
Das hat sich so eingebrannt, da warst du noch...
Richtig. Ja, ich bin in Tim Montgomery-Bettwäsche schon eingeschlafen, früher schon.
So ist es. Ja, auf jeden Fall, weil es spät ist. Wir haben aktuelle News natürlich auch dabei in dieser Folge. Wir gucken voraus, denn Christoph, das können wir vielleicht eingangs sagen, bevor wir dann gleich in die Tiefe gehen. Wir sind vor Woche 15, wir haben die ersten offiziellen Playoff-Szenarios, die uns bevorstehen, dazu später dann auch mehr. Und wir haben wieder ein paar Spiele mitgebracht, wo wir genauer draufschauen wollen. Einfach deswegen gerne schreibt uns auch da, was meint ihr zu den Matches? Gibt es noch Spiele, auf die ihr besonders gucken wollt? Gerne eure Meinung kundtun, reden wir Quatsch, findet ihr es gut? Dann gerne eine Sternebewertung dalassen und dann legen wir einfach mit dem normalen los. Oder hättest du noch was? Ich habe übrigens vergessen, im Hintergrund steht da ja wieder, in meinem Büro ist es nicht voller geworden hier übrigens, da kommt noch ganz viel hin für die Leute, die uns sehen.
Es ist noch sehr viel weiß, also du bist weiß plus die Wand ist weiß, sehr viel weiß.
Ich habe nicht mehr geschafft tatsächlich diese Woche, weil es ist ja mitten in dem NFL und anderen Fußballstress und ich habe diesen Adventskalender tatsächlich
nicht mehr aufgemacht.
Ja, okay. Ich erspare es uns jetzt, dass ich jetzt noch 10 Türchen aufmache. Das kostet zu viel Zeit.
Machen wir nächste Woche. Da darfst dann, haben wir nächste Woche? 18 Türchen oder sowas aufmachen.
18 Türchen und dann ist mir schlecht. Perfekt.
Mit einer Schokoladenvergiftung wirst ins Krankenhaus eingeliefert.
So ist es, ja. Nee, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Nachrichten an, oder? Damit wir vorankommen hier.
Die News.
Fangen wir mit der bittersten an, oder? Daniel Jones, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen am Wochenende mit dem Achillessehnenriss, was ja jetzt klar ist und eigentlich jeder auch schon wusste, bedeutet natürlich Saison aus. Brutale Nummer, ganz ehrlich, das wünscht man gar niemandem und es sah auch so unspektakulär aus. Rookie Riley Leonard, der dann übernommen hat, jetzt auch am Knie angeschlagen ist, das passt auch noch dazu. Aber es ist seit ein paar Wochen, ehrlich gesagt, so kurz vor dem Berlin-Spiel alles irgendwie verhext bei den Colts. Berlin-Spiel war auch das große Highlight, seitdem geht eigentlich davor und kurz danach geht nichts mehr.
Absolut richtig. Wir haben, kurz davor war das Steelers-Spiel mit diesen 5 Giveaways.
Ja, genau.
Das Komische ist auch, Daniel Jones hat sich ja schon einmal ohne Fremdeinwirkung verletzt. Da ist er auch so zu Boden gegangen, hat mich an die Szene erinnert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr bitter, denn man muss ehrlicherweise sagen, die Colts Offense hat dieses Team getragen in dieser Saison, keine Frage. Wir haben den Downfall so ein bisschen schon kommen sehen, weil es einfach auch mit Daniel Jones nicht mehr gut aussah. Jetzt fällt der aus, jetzt fällt der Rookie aus. Das Laufspiel war nicht mehr konstant, das war nicht mehr gut. Also wir haben es ja schon mal predicted, dass wir glauben, die könnten dann noch rausfliegen wegen den Divisionsduellen etc. pp. Jetzt haben sie letzte Woche auch verloren. Wird, glaube ich, noch ein hartes Finale für die Indianapolis Colts, aber wir sind ja noch im News-Part und sie haben ja die Lösung gefunden für einen fetten Playoff-Run, würde ich mal behaupten.
Oh, war das Wort fetter Playoff-Run gewählt?
Nein.
Ja, sie haben sich einen Quarterback-Ersatz geholt. Damit haben wir alle gerechnet, dass es Philip Rivers dann wird. ich habe damit nicht gerechnet. Ich spreche nur für mich. Der ist mittlerweile 44 Jahre alt. Das letzte Spiel, das er absolviert hat, am 9.1., aufgepasst, 2021 war damals Playoffs. Der letzte Playoff-Auftritt der Colts, ein 24-27 in Buffalo. Nochmal, 9. Januar 2021.
Ja. Also ich
Was machen wir mit Philip Rivers?
Ich war zu dem Zeitpunkt wach, weil ich habe mit Philipp Pavelka Monday Night Football kommentiert.
Stimmt, und du hast mir gleich geschrieben, gell?
Ja. Und dann ist da diese Meldung reingeflattert und ich dachte erst, ich bin wieder auf irgendwas reingefallen, ehrlicherweise. Dem war dann nicht so. An seinem 44. Geburtstag, er ist mittlerweile Opa, er hat fast so viele Kinder wie Anthony Richardson Passing-Touchdowns, 10 zu 11. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, was das soll, weil ich habe mir gedacht, also ich kann es immer noch nicht fassen, jetzt hat man ihn ja auch gesehen, er ist ja erst im Tryout gewesen, als die Meldung kam am Montag. Mittlerweile haben sie ihn offiziell unter Vertrag genommen in den Practice Squad und es ist tatsächlich eine Option, dass der am Sonntag dann gegen die Seattle Seahawks auf dem Feld stehen wird, weil der Rookie Leonard eben angeschlagen ist. Ich kann dir nicht sagen, was wir damit machen. Ich habe es ja auch getwittert, genau dieses Datum, das war sein letztes Spiel, sein letzter vollständiger Pass war auf damals Rookie Michael Pittman. Das muss man an der Stelle auch nochmal gesagt haben. Ja,
Jonathan Taylor war damals auch schon mit dabei, also ein paar kennt er tatsächlich sogar noch.
Ja, total. Und hat er auch mit Shane Steichen bei den Chargers zusammengearbeitet. Für die er vor ein paar Jahren übrigens nochmal einen Eintagesvertrag unterschrieben hat, damit er als Chargers in die Hall of Fame und in die Rente aufgenommen werden kann. Da haben sie ganz viel Geld verbrannt und alle eingeflogen. Das ist jetzt auch dahin. Ist ein anderes Thema. Sportlich. Ich musste ehrlich die Frage stellen, sportlich. Ich weiß es nicht. Wir sind jetzt hier zwei deutsche Hansel, die am Mikrofon sitzen. Man hat ihn jetzt gesehen. Er sieht eher für mich wie ein Offensive Lineman aus. Und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist einfach so. Er ist 44. Das ist ja auch völlig okay. Wie kann er sich bewegen? Wie wird es in der Pocket sein? Angeblich in seinem Highschool-Team, das er coacht, spielen sie das gleiche Scheme wie die Colts. Er ist mit Shane Steichen ständig im Austausch, angeblich tagtäglich. Das mag alles sein. Ich stelle mir trotzdem die Frage, wenn der wirklich gegen die Seahawks rein muss, wie das aussehen wird. Also Pocket-Passer bestimmt immer noch ganz cool. Der hat es ja nicht verlernt. Aber
genau. Also jeder, der mal Quarterback gespielt hat, kann Bälle werfen. Das ist auch immer diese tollen Bilder aus der Preseason beziehungsweise aus der Offseason, um genauer zu sein, wenn da dann aus dem Camp oder sowas kommt und sagt, oh, das ist ein toller Ball. Ja, mein Gott, da ist kein Druck, gar nichts dabei. Das können die alle, sonst wären sie keine Profis. Die spielen jetzt übrigens gegen die Seattle Seahawks, eine der besten Defenses der Welt. Ja. Der wird da wahrscheinlich, egal wer da Quarterback spielt, selbst wenn Daniel Jones gespielt hätte, wäre das ein furchtbar schlimmes Matchup gewesen. Und jetzt schickst du einen Typen rein, der immer noch werfen kann, gar keine Frage, aber 44 Jahre alt ist, seit 5 Jahren nicht mehr gespielt hat, bald 5 Jahre nicht mehr gespielt hat, von mir als Highschool-Coach gerade ist. Also ich dachte, es ist erst ein April-Scherz oder sowas im Dezember.
Ja, total.
Weil ich finde das auch, ich habe mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, in Philip Rivers reinversetzt, so quasi, Junge, du hast doch einen Absprung geschafft, dass die Leute, die aufgehört haben, immer noch Bock haben zu spielen. Kann ich komplett nachvollziehen, diesen Absprung zu schaffen, ist bestimmt brutal schwer. Aber noch nicht nach 5 Jahren. Ja, Junge, das reißt doch die Wunde wieder auf, die jetzt jahrelang zugeheilt ist und du reißt sie jetzt mit einem blöden Ding wieder auf, weil die langfristige Lösung ist er nicht. Oder doch? Nein, also bitte, es ist schon, ich finde es ein bisschen quatschig, um ehrlich zu sein. Also
die Frage habe ich mir halt auch gestellt. Es gab ja so ein paar Memes, dass er gesehen hat, dass Matthew Stafford ihn in der All-Time-Passing-Yards-Liste bald einholen wird und deswegen kommt er nochmal zurück. Alles so eine Geschichten. Es ist ja irgendwie, also es ist amüsant, wir unterhalten uns drüber, auch jetzt schon ein bisschen länger, es ist irgendwie lustig, aber genau das war auch mein Gefühl. Ich habe sehr, sehr viel gegengecheckt. Das war 20 Minuten vor Kickoff bei Monday Night. Ich dachte wieder, es war irgendwie ein Fake-Account. Hat lange gedauert, bis ich dann begriffen habe, das ist wirklich echt und kann selber nicht fassen, weil ich genau der gleichen Meinung bin wie du und die Frage ja auch ihm jetzt gestellt wurde auf der Pressekonferenz. Warum machst du das? Und er sagte, er will halt sehen, was er noch kann. Gut, kann ich verstehen.
Ja, aber
er möchte diesem Team und diesem Coach, die ihm sehr, sehr viel bedeuten, helfen in einer Situation, wo sie Hilfe brauchen. Kann ich auch alles verstehen.
Das aber kann ich auch verstehen.
Aber Stand jetzt, in dem Alter, nach 5 Jahren keine Spielpraxis. Und wir reden ja nicht von, er war Backup, sondern er hat nicht mal trainiert. Also er wird trainiert haben, aber halt nicht so, wie man als NFL-aktiver Profi trainiert.
Dann könnten wir auch sagen, dass wir bald Quarterback spielen, weil irgendwann eine Hantel in die Hand haben wir auch mal genommen oder mal einen 2 Kilometer Lauf. Lauf zum Kühlschrank.
Aber das ist genau das. Also das verstehe ich alles, aber er macht sich da vielleicht, oder er kann eigentlich Stand jetzt nur verlieren, oder er kann nur gewinnen. So muss man es vielleicht halt sehen. Das ist halt das. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt, wenn er wirklich auf dem Feld stehen wird, was auch dazu kommt, dass seine Hall-of-Fame-Karriere jetzt nochmal um 5 Jahre nach hinten verschoben wird, weil er einen NFL-Vertrag unterschrieben hat. Das ist dann auch wieder ein Thema, finde ich. Der wäre jetzt.
Das finde ich zum Beispiel, aber das ist mir völlig Latte.
Naja, aber er hat ja nun mal eine Hall-of-Fame-Karriere hingelegt. Und wir reden bei Russell Wilson
dann immer darüber. Dann geht er halt in 5 Jahren später rein, aber das ist so.
Ja. Klar, aber wir reden bei Russell Wilson darüber, natürlich in einem anderen Zeitraum. Der war ja nicht raus oder sowas, aber der macht sich die Hall-of-Fame-Karriere durch die Vereinswechsel kaputt. Und jetzt kann noch passieren. Stell dir vor, der muss jetzt die letzten 4 Spiele spielen. kann alles passieren. Und der sieht
ist ein nur, Teamsport, da geht es um die Hall of Fame.
Grütze aus, ja gut. Aber
ja, es ja. ist alles, es gibt einen Punkt, was ich gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Scheinbar, also er hat eine sehr gute Beziehung zu Riley Leonard, zum Rookie-Quarterback. Die Eltern wohnen scheinbar in der Nähe von Rivers. Der hat, also Leonard hat ihn als seinen Mentor bezeichnet.
Irgendein Kind wird mit dem schon in die Schule gegangen sein.
Ja, ja, die Wahrscheinlichkeit ist bei 75%. Ja. Nee, die haben auch schon zusammen trainiert, Workouts gemacht, klingt alles gut. Aber du hättest ihn vielleicht auch einfach in Coaching-Staff dazu holen können, als Berater oder was weiß ich was, um Riley Leonard noch ein bisschen mehr unter die Fittiche zu nehmen, als vielleicht der Quarterbacks-Coach oder was auch immer, wenn du ein gutes Verhältnis hast. Aber nicht als Ersatz-Quarterback. Du hast Brad Ripien noch. Der ist, glaube ich, erstmal im aktiven Roster mit dabei. Und ich gebe es auch zu, der Free-Agent-Markt war jetzt nicht so geil, weil Joe Flacco noch einen Vertrag hat, weil der hätte halt wie die Faust aufs Auge gepasst. Aber ganz ehrlich, ich hätte lieber einen Taylor Heinicke genommen.
Ja, Nathan Peterman. Gibt's auch noch.
Also, den ja. hätte ich, glaube ich, nicht genommen, aber nein, also, boah, es ist alles schon, ich hoffe nicht, dass er spielt am Wochenende, weil sonst wird er übel zerstört. Ich glaube, dass Riley Leonard, wenn er spielen sollte oder sollen müsste, übel zerstört gegen diese Seahawks-Defense, die reiben sich doch die Hände. Die denken sich doch auch, ja, um Gottes Willen. Absolut. Und es zeigt irgendwie den Downfall der Colts, vielleicht als letztes Wort nochmal.
Ja.
Wir haben nochmal den Sauce-Gardner-Trade angesprochen, wo wir alle so gesagt haben, oh, interessant, hätten wir den Colts gar nicht zugetraut, jetzt gehen sie wohl all in, was wir da schon nicht ganz verstanden haben. Wenn du all in gehst, solltest du ja ganz viele gute Sachen eigentlich haben. Und das hatten sie, also ich glaube, keiner hat das so gesehen. Und das fällt ja halt jetzt eigentlich nach ein paar Spielen schon komplett um. Also da passt's überhaupt nicht, weil vielleicht auch die Nachricht noch dazu, Javarius Ward, der Cornerback, wieder auf IR gesetzt wurde. Wieder eine Concussion. Also dieses Duo, was du eigentlich haben wolltest mit Sauce Gardner, der auch angeschlagen ist, und Javarius Ward findet so auch gar nicht mehr statt. Also da bricht alles komplett auseinander und eigentlich ist es wurscht, wer Quarterback ist.
Ja, total. An der Stelle schließen wir das Thema Colts und sage nur, dass Leonard tatsächlich voll trainiert hat an diesem Mittwoch.
Hoffentlich,
Und deswegen schauen wir mal, ob dann Rivers überhaupt auftribbelt. Jetzt haben wir so lange über die Colts gesprochen, jetzt muss ich überlegen, was wir als nächste News eigentlich haben.
Das ist nicht mal mehr ein Marketing-Gag mit Rivers. Ich verstehe es komplett. Also es ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Ich glaube, wir machen morgen nochmal eine extra Folge. Also
Wahnsinn.
Ich finde es kurios bis strange. Und also ich habe mich ertappt, letzter Satz jetzt wirklich dazu, ich habe mich ertappt, wie ich es gelesen habe. Dann habe ich es gegengecheckt. Dann habe ich erstmal herzlich gelacht und dachte, was, wirklich? Dann bin ich in seine Statistiken eingetaucht, weil ich sofort wissen wollte, wann der den letzten Snap gespielt hat. Und finde es irgendwie zwischen kurios, strange und fernab der Realität sehr, sehr unterhaltsam. Aber naja, die Realität, Christoph, die sieht leider wie immer in der NFL so aus, dass es schlimme Verletzungen gibt. Und eine hat mich sehr krass mitgenommen, als es passiert ist bei Washington.
Zach Ertz.
Heftigen Hit eingesteckt. Tatsächlich jetzt Kreuzbandriss, auf dem Feld auch bitterlich geweint. Ganz, ganz bitter. Sportlich, Commander-Saison soll jetzt nicht drum gehen. Rein persönlich für Zach Ertz schlimm, sah übel aus und langwierige Verletzung.
35 Jahre alt mittlerweile, da darfst du schon mal die Frage stellen nach so einer schweren Verletzung. Mhm. Wie kommt er zurück? Kommt er überhaupt zurück? Nach Montag muss ich sagen, natürlich kommt er zurück, in 10 Jahren dann als Tight End bei, weiß ich nicht, bei den Eagles nochmal, weil sie jemanden brauchen im Super Bowl, keine Ahnung. Nee, gute Besserung, ich mag den wahnsinnig gerne und habe dem echt die letzten Jahre wieder gerne zugeschaut, nachdem er auch ja eigentlich weg vom Fenster war. Sehr, sehr schade, passt aber irgendwie auch ins Commanders-Bild, das ist auch eine verhunzte Saison von A bis Z.
Verhunzt ist es auch irgendwie, wobei eigentlich nicht, sie haben ja gewonnen bei den Pittsburgh Steelers, nach dem Spiel gegen die Baltimore Ravens. Da gibt's noch nichts Offizielles, ich wollte es trotzdem mit reingeben und euch mitgeben. Wide Receiver DK Metcalf ist eine Nacht länger geblieben, hat nach einem harten Hit innere Verletzungen irgendwie gehabt, Unwohlsein gehabt, wurde da untersucht. Der Ausgang ist da noch offen, weil es nichts Offizielles gibt. Wenn es schlimmer wäre, glaube ich, hätte man schon was gehört, aber ist auf jeden Fall interessant und zeigt mal wieder, wie hart der Football ist, dass auch trotz Pads und so weiter da auch innerlich was passieren kann, das vergisst man dann immer ganz gerne.
Mike Tomlin hat schon gemeint, auch wenn er vielleicht im Trainingsbetrieb eingeschränkt jetzt ist oder vielleicht gar nicht trainiert, sollte fürs Wochenende eigentlich dann fit sein. Shedeur Sanders, der wird am Wochenende auch wieder spielen für die Cleveland Browns. Der ist jetzt ganz offiziell bis Saisonende Starter, Quarterback-Starter bei den Browns. Ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht so viel drüber reden. Das machen wir dann vielleicht zum Saisonende, wenn er dann wirklich so viele Spiele hatte, um ihn evaluieren zu können. Und dann gibt es noch eine Nachricht, die uns, glaube ich, in Deutschland alle freut und sich so ein bisschen angedeutet. Einen haben vergessen.
Geno Smith
wird wahrscheinlich
nicht spielen mit einer Schulterverletzung. Reaktion im Internet vieler Raiders-Fans. Lass dir Zeit, ruh dich aus.
Gott sei Dank.
So, und jetzt darfst du mit der erfreulichen Nachricht weitermachen.
Die NFL kommt ja eh schon sicher nach Berlin 2027 und 2029 und jetzt ist auch klar, dass es 26 und 28 Spiele in Deutschland geben wird und zwar in, Trommelwirbel, München. Das war jetzt ein relativ offenes Geheimnis. Frankfurt hat da jetzt nicht mehr diese Pole Position gehabt. München war irgendwie zu erwarten. Man hat auch die Bayern da ins oder wieder ins Boot geholt. Also die Connection war fast zu erwarten, oder?
Ja, total. Man hat es ja schon ein bisschen so Rumoren gehört.
Spatzen haben ein bisschen gepfiffen, genau.
Genau. Und freue ich mich. Für mich ist es total cool, weil München ist quasi Bayern, meine Heimat, da wo ich auch lebe. In der Nähe zumindest. Und Berlin ist auch meine Heimat.
Weiß ich, cool. Niederbayern.
Ja, nee, aber ich bin in München ja beruflich sesshaft geworden und habe da auch eine Zeit lang gelebt. Und es ist nicht so weit, es ist vor der Haustür. Und Berlin ist ja auch meine Heimat, haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Die nächsten 4 Jahre für mich eigentlich mega cool. Also das ist schön.
Ab 2030 dann in Dingolfing.
Genau, im Isarwaldstadion, ich hab's schon mal gesagt. Wer dann wann, wo, wie spielen wird, das wird natürlich irgendwann erst noch beschlossen werden. Auf jeden Fall wird nächste Saison, wenn dann in München gespielt wird, auch noch in Rio gespielt und in Melbourne unter anderem und natürlich auch wieder in London. Die Teams, die internationale Vermarktungsrechte haben, die wachsen immer mehr und mehr. Deswegen muss man dann mal schauen, wer es dann am Ende werden wird. Hast du einen Wunsch?
Ich wollte dich aber schieß mal aus der kalten Hose. Wer könnte es werden? Ich habe ein Team, wo ich, ist einfach mein Tipp, dass sie kommen. Soll ich es gleich mal sagen? Seahawks.
Ja. Seahawks.
Also haben ein Heimspiel dann. Genau, am Heimspiel dann. Die Lions wäre natürlich cool mit Amon-Ra St. Brown. Irgendwie glaube ich es noch nicht. Das wäre irgendwie zu passig oder sowas. Ich habe irgendwie, warum auch immer, die Seahawks sind mir ins Gesicht geschossen. Also wirklich, boom, in die Fresse.
Soll ich dir was sagen? Und ich kann es jetzt einfach, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber wann gab es denn mal das letzte Divisionsduell International?
Oh Gott, im
Himmel. Das gibt es wahrscheinlich gar nicht. Das wäre wahrscheinlich auch ein Eingriff in die Integrität des Wettbewerbs in der Division, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn dann ein Heimspiel von zum Beispiel den Seahawks nicht in Seattle stattfindet, sondern hier.
Da müssen wir erst Gianni Infantino fragen, ob das alles dann sauber ist. Das ist ein anderes Thema.
Aber da hätte ich Lust drauf. Ich hätte Lust auf Seahawks gegen 49ers oder so. Weißt du, so einen richtigen Krach, wo es dann was geht auch.
Was könnte ich dir echt nicht sagen. So aber, genau habe ich mit dem Schedule dann nicht beschäftigt.
Nee, aber
ich will ein Team jetzt hören.
Cleveland Browns. Hier mit, wo ist er denn? Da hinten. Wo habe ich den? Da. Bin ja jetzt offiziell Browns-Fan, wie ihr alle wisst. Da haben wir jetzt ja beschlossen. Hier mit Myles Garrett.
Mhm. Ne? Ja, ab, in Anführungszeichen, jetzt. Ich habe dich schon in der Box rumschreien hören, als irgendwas mit den Browns war.
Ich versuche mich damit anzufreunden. Ich habe kein NFL-Team, ich bin kein Fan von einem NFL-Team. Ich finde einzelne Teams, einzelne Units, einzelne
Spiele. Warte mal,
sympathisch.
Also gesagt, hast du die Anführungszeichen vergessen?
Ja, ja. Nee, aber
ich habe keine.
Ich habe eigentlich keins, aber ich freue mich immer mehr und mehr mit diesen Browns-Gedanken an. Ich weiß auch nicht warum. Also.
Gut, machen wir schnell weiter und glaube ich, gehen wir dann in Richtung, was so ansteht am Wochenende. Du hast gesagt, es gibt die ersten Clinching-Szenarios, die können wir vielleicht ganz kurz nur schnell ansprechen. Also Denver ist mit einem Sieg gegen Green Bay sicher mit dabei, da gibt es noch 5 andere Möglichkeiten, aber ich glaube, die einfachste ist einfach, wenn sie es gewinnen sollten.
Ja, müssen
die Patriots verlieben. Würden mit einem Sieg gegen Buffalo den Divisionstitel, die AFC East, also schon mal einfahren. Da gibt es auch noch 5 weitere Möglichkeiten, um dann in die Playoffs zu kommen, ohne Divisionstitel, bliblablub. Und die Rams, die brauchen einen Sieg gegen die Detroit Lions, gegen ihren Ex-Quarterback Jared Goff, beziehungsweise Stafford gegen das Ex-Team und dann wären sie auch in den Playoffs mit dabei.
Genau, also die ersten Clinching-Szenarios und wir haben uns überlegt, wir gehen wieder ein paar Matchups durch und starten mit dem AFC North Duell. Die Baltimore Ravens nach der Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers, gegen die Cincinnati Bengals, nach der Niederlage gegen die Buffalo Bills. Bevor wir da reingehen, gibt's natürlich ein paar interessante News zum einen, oder was heißt interessante, aber News auf jeden Fall zu vermelden. Ben Cleveland, der Offensive Lineman, ist für 3 Spiele gesperrt worden. Ich habe mir aufgeschrieben, Substanzengedöns. Keine Ahnung, was das immer bedeutet, was sie da nehmen. Es ist, wie es ist. Trey Hendrickson von den Cincinnati Bengals, der eh schon gefehlt hat zuletzt, eigentlich ein wichtiger Spieler, irgendwie vermaledeite Saison, wird jetzt einen Spezialisten aufsuchen wegen einer Hüftverletzung, wird wohl auf eine Operation hinauslaufen.
Sehen wir doch nicht mehr im Bengals-Trikot, oder?
Nee, glaube ich auch nicht.
Das war's.
Hat ja eh nochmal dieses eine Jahr verlängert und so weiter. Und jetzt wahrscheinlich Saison aus, wenn es zu einer OP kommt. T. Higgins, das wird gleich interessant werden bei unseren Matchups, die wir durchgehen wollen mit Sicherheit. Er ist erneut im Concussion-Protokoll nach diesem Buffalo-Spiel. Und gute Nachrichten aber auch für die Bengals, schon mal Stewart. Der Pass-Rusher, der Rookie, wird von IR zurückkommen. Und würde da mit einer Frage an dich reinstarten wollen. Beide haben verloren. Die Bengals natürlich mit dieser geringen Playoff-Chance. Wir haben drüber gesprochen. Es ist Joe Burrow gegen Lamar Jackson, beide aktuell nicht in den Playoffs, Stand jetzt. Es ist immer ein geiles Matchup zwischen diesen beiden. Worauf kommt es für dich am meisten an?
Also erstmal möchte ich einleitend ja sagen, ich hatte die Ravens ja als Super Bowl-Tipp und halte eigentlich grundsätzlich von der Mannschaft immer noch viel, aber nach der letzten Woche habe ich meine Hoffnung gänzlich verloren.
Ja.
Ich check diese Truppe nicht. Lamar jetzt auch wieder mit einer unnötigen Interception gegen die Steelers bei 3-10, also Stand 3-10, alles noch offen. Da muss er zur rechten Seite scramblen, dann ist so ein zu kurzer Floater-Pass und das ist eine ganz leichte Interception für James Pierre. Und insgesamt waren die Ravens wieder so fehlerbehaftet. Du warst in der Woche zuvor ja schon so Turnover anfällig, dass du da am Thanksgiving gegen die Bengals verlierst. Solche Spiele hatten sie immer mit dabei. Jetzt waren die, ich glaube, es war nur der eine Turnover in der Statistik, aber du hattest ja. Isaiah Likely mit dem Drop in der Endzone. Da müssen wir jetzt, glaube ich, das gar nicht ausdiskutieren. Hätte das ein Touchdown sein müssen oder nicht, ja, aber er muss auch den Ball einfach nicht vorhalten. Er kann ihn einfach fangen. Touchdown, Ende Gelände. Dann wird man heute nicht drüber diskutieren. Extra Punkt verpasst. Es war ein knappes Spiel, klar, wäre nur ein Punkt gewesen, aber auch das kann natürlich mit reingehen in so eine Nummer. Deswegen haben die Colts ihren Kicker entlassen wegen solchen Nummern. Mhm. Also ich sag's ganz ehrlich, ich gebe es auf. Die Baltimore Ravens kommen für mich jetzt tatsächlich nicht in die Playoffs. Das ist zu schlecht aktuell.
Aktuell haben sie 33% Chance auf den Divisionssieg, haben die letzten beiden Spiele verloren, beides eben Divisionsduelle, denn es ist ja das Rematch von vor 2 Wochen jetzt, was uns ins Haus steht. Sie haben in Woche 13 gegen die Bengals gespielt, das hat Cincinnati gewonnen mit 32-14. Das war das erste Spiel von Joe Burrow nach seiner Verletzungspause. Nur mal im Vergleich, Joe Burrow 261 Yards, 2 Touchdowns, Lamar 246 Yards, 1 Interception, 2 Fumbles lost. Und das ist, glaube ich, das Problem, was sie aktuell haben.
Das ist genau mein Punkt. Du sprichst, da sind wir, glaube ich, in derselben Richtung unterwegs.
In derselben Range unterwegs, weil, habe ich mir aufgeschrieben, Baltimore Offense Turnover vermeiden gegen Cincinnati Defense. Die Cincinnati Defense statistisch sehr, sehr schwach. Aber sie hatten in dem Spiel vor 2 Wochen, und es ist ja erst 2 Wochen her, deswegen muss man das ja hernehmen eigentlich als Schablone, 5 Takeaways.
Genau, und haben insgesamt in der Saison 16, also fast ein Drittel davon, eben in diesem ersten Saisonduell. Und die sind so, Baltimore wäre so viel mehr Potenzial drin. Natürlich sind da auch Verletzungen ein Thema. Zum Beispiel auch gegen Pittsburgh konnten sie ja grundsätzlich einen Ball ja bewegen. Die hatten 420 Total Yards. Das war das zweite Spiel in der Saison mit mindestens 420 Total Yards. Was ist der Rekord bei den 2 Spielen? 0 und 2. Woche 1 gegen Buffalo haben sie auch verloren. Mit über 400 Total Yards kannst du doch nicht du kannst nicht zweimal haben und zweimal verlieren. Haben in den letzten 4 Spielen 9 Turnover verbucht, also im negativen Sinne, die Offense hat für 9 Turnover gesorgt, das ist einfach zu viel und ich glaube nicht, dass die Bengals ihnen wieder 5 Turnover draufpacken, aber ganz ehrlich, in der Verfassung reichen 2, reicht ja angeblich sogar 1 gegen die Steelers.
Mhm. Ja, das ist das große Thema, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite glaube ich, das habe ich mir nochmal fett aufgeschrieben, so wie es aktuell läuft, brauchen sie noch mehr Laufspiel als generell schon. Weil was ist immer eigentlich das oberste Credo bei einer NFL-Offense, wenn es generell nicht gut läuft? Laufspiel etablieren. Das haben wir von Ingo Seibert schon vor 5 Jahren gehört. Und das ist auch einfach nun mal Fakt. Lamar auch, obwohl der ja immer noch am wenigsten läuft in seiner Karriere. Das Fass will ich jetzt nicht erneut aufmachen. Das haben wir schon häufiger angesprochen mit den wenigsten Designed Run Plays in seiner Karriere. Und all das gegen immer noch eine statistisch katastrophale Defense. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mhm. Die waren jetzt in Woche 13 verbessert, auch mit diesen Takeaways, die wir angesprochen haben. Jetzt zuletzt gegen Buffalo, die Cincinnati Bengals Defense auch wieder 183 Rushing Yards zugelassen. 3 Touchdowns durch die Luft von Josh Allen. Also die hatten wirklich Probleme, eigentlich konstant in Momenten da zu sein. Sie waren überall schwach und sind es gegen den Lauf halt eben auch. Deswegen glaube ich, die Baltimore Ravens, wenn sie eine Chance haben wollen, dann muss dieses Laufspiel mit vor allen Dingen Derrick Henry konstant durchgezogen werden. Und ich rede nicht von 15 Carries für 63 Yards. Mhm. Die müssen ihm 25 plus den Ball geben. Der braucht 25 plus Carries.
Schau, das ist für mich schon gar nicht mehr der Punkt, ehrlich gesagt, weil die Zahlenteil, ich müsste jetzt nochmal kurz schnell aufmachen bei Derrick Henry, die waren ja teilweise okay, würde ich jetzt behaupten. Jetzt nicht überragend, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Die waren okay, hat aber trotzdem nichts gebracht. Ich schaue mal ganz kurz die letzten. Gegen Cincy zum Beispiel Average von 6,0, dann wieder 3,0, 5,7, 3,8, 6,3. Ja, immer so ein Wellental der Gefühle. Deswegen, da schaue ich schon gar nicht mehr hin, was das Laufspiel ist. Das wird einigermaßen mitlaufen, aber halt nicht so, wie wir es zum Beispiel letztes Jahr gewohnt waren. Ich glaube, dass es ganz grundsätzlich wichtig sein wird, die Tight Ends. Das sind die Bengals, die Defense, die zwar, glaube ich, leicht verbessert daherkommt, das traue ich mich zu sagen, aber halt immer noch einer der Schwächsten ist. Mhm. Gegen Titans sind sie weiterhin einfach nur schlecht lassen. Klar, die meisten Receiving Yards von Titans zu, über 300 Receiving Yards von Titans mehr als der vorletzte Seattle. Und das war im ersten Duell ja auch schon Faktor. Likely hatte 5 Catches für 95 Yards, Andrews 4 Catches für 47 Yards. Ich glaube, von den beiden muss relativ viel kommen. Likely muss den Ball in der Endzone dann auch einfach festhalten und nicht extenden, sondern einfach an die Brust ziehen. Und da ist für mich dann die Hoffnung, dass da irgendwie was geht. Ja. Weil es wird, glaube ich, über viele Punkte sich dann entscheiden.
Total. Und wie gesagt, gerade jetzt gegen diese Defense bei den Cincinnati Bengals, die halt einfach auch nicht konstant ist. Das war ein super unterhaltsames Spiel jetzt letzte Woche und auch irgendwie toll. Und gegen die Ravens haben sie am Ende des Tages, klingt jetzt vielleicht blödes zu sagen, nur 14 Punkte zugelassen wegen den Takeaways, was ja eigentlich was Gutes ist. Ne? Also wie gesagt, Baltimore, das muss wieder ein bisschen mehr Baltimore-mäßig aussehen. Ich habe mich selber dabei ertappt, als ich jetzt mich darauf vorbereitet habe für diese Folge, wo ich gesagt habe, ich habe immer am Anfang der Saison, kann ich mich erinnern, auch letztes Jahr immer geschimpft, oh, die laufen nur, ey. Oh, Lamar Jackson läuft wieder nur.
Das würde man sich jetzt wünschen.
Ja, genau. Und jetzt habe ich so das Gefühl, so, mach doch das, was du so gut kannst. Ich verstehe es nicht. Und wir haben über die Verletzungen gesprochen und statistisch hast du es gerade nochmal aufgemalt. Ja, sie werden das auf jeden Fall brauchen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wie siehst du es andersrum? Weil da muss ich sagen, ich habe mir bei der Cincinnati Bengals Offense was aufgeschrieben, ganz Simples, einfach so weitermachen, außer natürlich diese beiden blöden, ja, Plays jetzt gegen die Bills. Da hat man irgendwie Pech gehabt, das war vielleicht ein bisschen unkonzentriert von Joe Burrow oder generell bei diesen beiden Picks. Mir hat das insgesamt sehr, sehr gut gefallen. Wichtige Catches von Higgins, klar, müssen wir beobachten, ob der dann spielen kann oder nicht. Auch Jamar Chase, wenn er spät aufgewacht ist, jetzt letzte Woche im Spiel gegen die Bills. Und das Laufspiel war auch konstant als Unterstützung dabei in den letzten beiden Wochen, wo Joe Burrow wieder da ist. Joe Burrow sah in den beiden Spielen seit Rückkehr sehr, sehr gut aus, bis auf diese, absolut, beiden Picks.
Ja, aber das muss ich auch sagen, das war innerhalb, die haben dieses Spiel in 5 Minuten, die hatten 5 schwache Minuten. Ja. Ansonsten war das ein rundum gelungenes Spiel, auch von Burrow ein gutes Spiel, ja, aber die waren halt richtig bitter. 8 Minuten bis 3 Minuten vor Ende. In den 5 Minuten haben sie das Spiel halt verloren gegen den in dem Moment wieder überragenden Josh Allen, muss man auch sagen. Der hat einfach sein Superman-Kostüm wieder angezogen.
Absolut.
Aber es waren eigentlich 5 Minuten, 5 schlechte Minuten, die dir das Spiel kosten. Klar, Back-to-Back-Interceptions von Burrow und Pick 6. Aber ich glaube, das macht, deswegen hat er den Spitznamen ja auch, Joey Ice. Das macht ihm, glaube ich, überhaupt nichts aus, weil ich bin da völlig bei dir. Ich fand die sehr, sehr gut, die Offense. Ich muss sagen, beim Laufspiel hätte ich mir sogar eher mehr erwartet gegen diese schwache Lauf-Defense der Bills. Trotzdem, es war phasenweise vorhanden. Und Joe Burrow, das ist eine Passing-First-Offense mit ihm. Das sah schon ganz gut aus. Und selbst wenn Higgins ausfallen sollte, glaube ich immer noch, dass das funktionieren wird, das Passing-Game, weil die Defense der Ravens, dachte ich, eigentlich wieder im Aufschwung, so wie letztes Jahr.
Ja.
Aber jetzt waren es auch wieder 2 schlechte Spiele. Du hast 32 Punkte gegen Cincy kassiert an Thanksgiving. Okay, da waren verschiedene Umstände, die das so hoch werden lassen. Aber 27 Punkte gegen die Steelers, come on. Vor allem Aaron Rodgers, der hat davor keinen Ball über 20 Yards geworfen. Jetzt war 3 von 3 für 121 Yards. Bei Pässen bei über 20 oder mehr Air Yards, das ist sein Season High von Steelers, der davor in 2 Wochen 0 von 2 war. Logischerweise dann für 0 Yards bei tiefen Pässen. Also was macht denn dann Joe Burrow mit der Defense?
Ja, das ist ja genau das, was ich, deswegen habe ich es eingangs gesagt, die Statistik von Joe Burrow in diesem Spiel vor 2 Wochen bereits gegen die Baltimore Ravens, klar besser, nur mal zum Vergleich, Woche 8 bis 12, das ist genau diese Range, wo du meintest, die Baltimore Ravens Defense ist wieder besser, haben sie 13,4 Punkte pro Spiel zugelassen. 13,4.
Und eben 5 Siege eingefahren, das ist noch wichtiger, aber genau, mit einer guten Defense.
Und jetzt eben im Schnitt 29,5. Und Baltimore wird Druck auf Burrow brauchen. Wir haben das in dem Hinspiel jetzt gesehen vor 2 Wochen. Allerdings sind sie da auch im Pass Rush eben im Outcome nicht so gut. Unter 20-6, die drittwenigsten der Liga. Also das wird der Schlüssel sein, wenn Baltimore gewinnen möchte. Und auf der anderen Seite, wenn Cincinnati gewinnen möchte, genau das machen, was man gemacht hat. Nur diesen einen oder diese 2 Fehler abstellen. Denn, Christoph, es ist wichtig, wir haben über Playoff-Scenarios gesprochen. Sollten die Bengals verlieren, sind sie raus aus dem Playoff.
Das stimmt natürlich, genau. Wir haben sie ein bisschen so durchgegangen. 4 Siege, 5 Siege. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass die Bengals es gewinnen. Dann haben sie noch die Chance auf den Divisionssieg. Ich glaube, die Ravens sind nach der Woche tatsächlich raus, weil mit dann 6-8, das sehe ich nicht mehr in der Division. Ja, also ich bin, nochmal, ich habe die Ravens jetzt fallen lassen. Ich bin raus. Sorry, aber ich bin raus.
Ja, verstehe ich aber auch. Ein Team, was auch raus sein könnte, und zwar aus dem Divisionstitel geschehen, ist oder sind die Gegner der Cincinnati Bengals der vergangenen Woche, die Buffalo Bills, die jetzt gegen die New England Patriots antreten werden im AFC East Duell. Christoph hat es angesprochen, New England sicher Divisionssieger bei einem Sieg und auch sicher in den Playoffs dann logischerweise, könnten aber auch verlieren, wenn Houston und Indy verliert. Ich freue mich sehr drauf. Die Patriots, Christoph, kommen aus einer Bye Week, haben sich das Ganze angeguckt. Über die Bills haben wir gerade schon so einen Ansatz, sage ich mal, ein Stück weit gesprochen, was die letzte Woche gezeigt haben. Ich freue mich sehr auf dieses amtierende MVP gegen MVP-Kandidat, Josh Allen gegen Drake May. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und sie haben ja auch schon gegeneinander gespielt. Das finde ich alle mal ein bisschen schwierig, denn es war bereits Woche 5. Ja. Das ist verdammt lang her. Gab's ja, glaube ich, mal einen Song.
Gab's.
Mit einem Game-Winning-Field-Goal. Und auch da haben wir das Thema. Da war die Josh Allen Giveaway-Ritis kurz am Start. Sie hatten 3 Giveaways, die Bills. Deswegen haben die Patriots am Ende ein knappes Spiel für sich entschieden.
So ist es, ja. Ja, Turnover. Ich meine, wir sind jetzt in der heißen Phase. Das ist so was, was passiert an der Line. Turnover, das sind dann so klassische Floskeln eigentlich, aber die sind halt verdammt wichtig. Die Ausgangslage finde ich ganz spannend. Ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf war. In meinem war es so, ja gut, selbst wenn die Bills es gewinnen, die Patriots holen sich die Division.
Ist auch immer noch in meinem Kopf, ehrlicherweise.
Genau.
Weil was sind 200 Spiele, ne, oder?
Genau, weil ich habe es jetzt mal durchgerechnet. Bei mir kommen beide am Ende mit einem Rekord von 13-4 raus. Dann hat aber New England, muss man dazu sagen, den Vorteil, würde die Division trotzdem gewinnen, weil sie den Division Tiebreaker auf ihrer Seite hätten. Der direkte Vergleich wäre dann ausgeglichen, weil ich davon ausgehe, dass die Bills das gewinnen. Oder oute ich mich schon mal. Aber der Division Record würde dann, wenn jetzt nichts ganz komisch läuft, bei den Patriots liegen. Deswegen, es ist immer noch wahrscheinlich, ich streiche das wahrscheinlich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Bills sie noch überholen, selbst wenn sie das heute sage ich schon, wenn sie es am Sonntag gewinnen sollten.
Sehe ich auch so, weil die Patriots einfach zu konstant sind. Die spielen, glaube ich, die Woche drauf dann gegen die Ravens, wenn ich mich nicht irre.
Ich hab's hier gleich. Ich sag's dir, ich habe die Patriots offen. Die spielen gegen Baltimore, dann noch zweimal Division, also bei den Jets und gegen die Dolphins und das werden sie gewinnen.
Sind der geschenkte Nummern. Ja, da sind wir uns definitiv einig. Das hatte ich auch, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, dass die Bills da eigentlich hinterherrennen und das nicht mehr wuppen können. Man darf sich wirklich auf etwas freuen mit diesen beiden Quarterbacks. Ein Matchup, ich weiß nicht, was mit zu anfangen.
Stimmt, du hast mich zu Josh Allen auch noch befragt. Das ist für mich natürlich, also nach der letzten Woche kann das ja nur das Thema Nummer 1 sein. Kann New England Josh Allen irgendwie verteidigt bekommen? Und meine Frage, die sich da stellt, ist, können sie Allen in der Pocket halten? Da habe ich mir nämlich dieses erste Duell nochmal angeschaut. Der hatte 9 Carries, also ist 9-mal gelaufen für 53 Yards. Hatte aber auch einen Fumble lost, das war dann so eine Übergabe, ein Handoff, Missverständnis, lief auch Turnover halt, genau wie du es gesagt hast, das darfte jetzt halt nicht mehr passieren. Der hatte nur 2-mal mehr Rushing Yards in dieser Saison und also Topwert jetzt letzte Woche im Schnee gegen die Bengals. Und die Patriots haben ihn eben, ich habe alle Läufe nochmal angeschaut, ganz gut eben contained. Der ist für 2 First Downs gegangen, also 2 First Downs konnte er laufen. Ein Quarterback Sneak war noch mit dabei. Wenn sie das wieder hinbekommen, dass Allen echt in der Pocket was machen muss, beziehungsweise wenn er scrambled, dass man ihn eben zeitig zu stoppen bekommt, haben die Patriots hier eine ganz gute Chance. Sie haben Allen in Woche 5 sehr, sehr häufig unter Druck gesetzt. Der war bei 45% seiner Dropbacks unter Druck. War dann, muss man ehrlicherweise sagen, aber auch gut. Der hatte 9 von 14 Pässen, die er angebracht hat, für 7,6 Yards per Attempt. War zwar eine Interception mit dabei. Patriots sind jetzt aber keine Defense, die jetzt klassisch für wahnsinnig viele Turnover steht. Deswegen, also nach der letzten Woche gibt's ja keinen anderen Schlüssel, außer irgendwie Josh Allen in Gewahrsam nehmen.
Total, weil selbst wenn er 2 Interceptions wirft, dann
ist es wurscht.
Macht er 3 Touchdowns und 3 Rushing Touchdowns, hatten wir auch vor ein paar Wochen
mal. Du hast ja kommentiert in der Endzone, das war, also ich nochmal, als ob er Superman-Kostüm dann immer wieder angezogen hätte.
Das war wirklich dieser alte Josh Allen aus dem Lauf an der Sideline, dann die Dinger noch werfen und dann an den Mitspieler anbringen und so. Also gebe ich dir recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allen Dingen mit dieser Patriots-Defense im Allgemeinen, denn ich habe auch dieses Hinspiel so ein bisschen hergezogen, war dann auch bei diesem Thema. Hab mir dann aber beide Stärken angeguckt in diesem Spiel, die aufeinanderprallten und generell jetzt zu diesem jetzigen Zeitpunkt nach Woche 14, vor Woche 15, das ist Laufspiel. James Cook gegen die Steelers, das war auch wetterbedingt tatsächlich mit dem vielen Wind, ist glaube ich 340 Mal gelaufen in diesem Spiel. letzte Woche 18 Mal für 80 Yards, immer auch wieder im Passing Game mit eingesetzt. Das ist schon sehr interessant. Die Bills haben die zweitmeisten, haben die meisten Rushing Yards pro Spiel, die zweitmeisten Rushing Touchdowns. 8 hat James Cook, 12 hat Josh Allen. Also das ist ja auch dann mit dem Quarterback-Lauf mit inkludiert in meiner Thematik. James Cook ist ein Playmaker, hat in 10 Spielen 100 oder mehr Scrimmage Yards auch gemacht. Genau das ist halt eben das Thema. Und sie sind 9-1, wenn der das schafft. Und das hat er eben sehr, sehr oft geschafft.
9-1, okay, das ist nicht schlecht.
Ja, hat ja auch die zweitmeisten Rushing Yards und stehen 0-3, wenn er unter 100 Scrimmage Yards, also Rushing und Receiving Yards stand. Und warum sage ich das alles? Ganz einfach, weil James Cook in Woche 5 gegen die Patriots, ich habe es mir extra rausgeschrieben,
war kein Faktor,
15 Touches hatte und 49 Scrimmage Yards, dazu 3,3 Yards pro Carry. Und diese New England Defense ist Top 3 in der NFL in Carries pro Game, also wie oft gelaufen wird, in Rushing Yards pro Game, 89,5, und Rushing Touchdowns haben sie 5 erlaubt. Deswegen trifft er Stärke auf Stärke. Ein Mittel, was Josh Allen und die Buffalo Bills immer gerne benutzen. Und auf dieses Matchup freue ich mich sehr, weil ich gespannt bin, im Zusammenhang mit deinem Punkt, deswegen ergänzt sich das super, was kann die Patriots Defense in diesem Zusammenhang besser containen? Cook oder Allen in der Pocket, / Lauf, mit einer Defense, die das kann. Und da freue ich mich sehr drauf. Deswegen finde ich, ist das für mich das wichtigste Matchup aus Sicht Patriots Defense gegen Bills Offense.
Vor allem, wenn Cook nicht laufen kann, hat er nochmal diese zweite Dimension im Receiving Game. Vielleicht sogar mit der beste Receiver bei denen. Nach Kincaid. Ja. Der war aber halt in dieser Woche 5 Matchup auch gar kein Faktor im Receiving Game. Da hat er keinen Catch gehabt und ein Target. Sehe ich, glaube ich, jetzt am Sonntag auch einen Ticken anders. Ja. Je nach Wetterlage natürlich auch. Klar, wenn es dann da wieder, es ist Dezember, so ist wie letzte Woche, dann gewinnt die Bills sowieso. Ich weiß nicht, was der Wetterbericht für Boston oder für die Area da angesagt ist, aber schönes Wetter erwarte ich jetzt nicht, dass es wahnsinnig heiß wird. Ja. Deswegen, da wird James Cook wird eine andere Performance haben, bin ich mir relativ sicher.
Ja, das davon ist auszugehen, also darauf freue ich mich. Auf der anderen Seite, weil ich es angesprochen habe, du hast jetzt Josh Allen genannt mit gegen diese Patriots Defense. Ich finde das andere vis-à-vis quasi sehr spannend, weil mir Drake May so gut gefällt, weil wir immer davor sprechen, dieser MVP-Kandidat. Der Typ hat 9 Passing Touchdowns und ein 104,4 Passer Rating under Pressure. Das ist sehr gut. Das sind die meisten Passing Touchdowns under Pressure. Er hat die drittmeisten Dropbacks under Pressure. Und die Bills sind vom Outcome her in den Sacks unteres Drittel. Der Pass Rush ist aber ganz gut. Joey Bosa hat letzte Woche schon gefailt. Der war verletzt, keine Frage. Das muss man auch mit berücksichtigen. Aber sie sind die zweitbeste Passverteidigung der Liga, was Passing Yards pro Spiel zulassen betrifft. Und sie hatten, und da bin ich wieder bei dieser Woche 5, 4 Sacks gegen New England, auch wenn es eine knappe Niederlage war. Aber darauf lässt sich aufbauen. Mein Matchup aus Sicht Bills Defense gegen Patriots Offense ist Drake May Druck, weil Druck wird kommen, vielleicht nicht so gut wie die von den Patriots, wie du es gerade vorhin skizziert hast, wenn man die jetzt direkt vergleichen würde, Pass Rush gegen Pass Rush, aber ja. Drake May ist halt einfach so gut, mit diesem Pressure umzugehen. Da bin ich sehr gespannt, was die Bills, Sean McDermott und Co. ihm da entgegenwerfen können.
Das ist das Lustige, dass einfach bei May, er kennt es ja gar nicht anders, also nicht unter Druck zu sein. Das ist für den ja, glaube ich, das normale. Also so kommt es mir so vor, der wurde quasi damit sozialisiert, der wird es nicht anders kennen, weil ich meine, letztes Jahr hätte ich ihn gar nicht reingeschmissen, da war ich ja positiv überrascht. Jetzt ist dieses Jahr das alles insgesamt besser, aber ja auch phasenweise oder stellenweise bestimmten Positionsgruppen noch nicht überragend.
Ja.
Aber natürlich, wenn Drake May nicht funktioniert, ganz ehrlich, gegen eine High-Scoring-Offense, wie die Bills das ja haben können, ja, haben wir letzte Woche gesehen gegen die Bengals, dann musst du ja da irgendwie Schritt halten können. Deswegen May, natürlich immer der Faktor, ich habe mich für Stephon Diggs entschieden. Oh, weil der halt im ersten Duell so ein absoluter Key war. Ja genau, der hatte da sein Revenge-Game, aber das sehe ich halt kein zweites Mal. Also in Woche 5 beim 23-20 Sieg in Buffalo hatte der einfach 12 Targets, 10 Catches, 146 Yards. Danach dann noch einmal über 100 Yards, also 100 Receiving Yards. In den letzten beiden Spielen zusammen 46 Receiving Yards. Ich finde auch, May spielt immer noch auf ganz hohem Niveau, aber 2 Prozentpunkte weniger als in den ersten 5-6 Wochen oder sowas. Was jetzt gar keine Kritik ist, das hat sich einfach so ein bisschen eingenordet. Natürlich auch, weil die Gegner mehr Tape haben. Spielt immer noch fantastisch, aber dieses krasse zu Saisonbeginn bei jedem Spiel, diese Aha- und Oh-Momente, kommen nicht mehr so oft vor. Und das soll überhaupt kein Vorwurf sein. Nur Stephon Diggs hat davon natürlich auch profitiert. Auch da haben wir die Catches nochmal so angeschaut. Da war von May Zeug dabei, wo du denkst, alter Schwede. Der scrambled rechts zur Außenlinie quasi raus und bringt dann noch einen Pass an bei Diggs, was auch ein super Catch war. Aber was damit dabei war von Drake May und dann auch von Diggs war, allererste Sahne. Und da waren eben ganz wichtige Catches von Stephon Diggs in Woche 5 mit dabei. Im dritten Viertel, 1,5 Minuten vor Viertelende, macht er einen Catch tief in der eigenen Hälfte bei Third Down, also 3rd and 3. Das ist dieser starke Roller dann von May zur Grundlinie, zu der Außenlinie rüber und eben dieser Laserpass zu Stephon Diggs. Und im selben Drive dann, paar Sekunden vor Viertelende, sind seine eigenen 30-Yard-Linie und er wirft auf Diggs für 18 Yards, ebenfalls bei 3rd and 3. Am Ende von dem Drive gibt's was? Ein Touchdown zum 20-10. Das war dann mitentscheidend natürlich am Ende des Tages, aber da hat schon wahnsinnig viel zusammengepasst. Stephon Diggs, der, weiß ich nicht, bis oben hin sauer war oder mit Adrenalin vollgepumpt, was auch immer. Ich glaube, so eine Leistung werden sie nicht nochmal hinbekommen von Stephon Diggs.
Ja, das glaube ich auch. Das ist, ich finde interessant, weil du das gesagt hast, Stephon Diggs ist ja dann schon Nummer 1 Receiver, ne?
Würde ich jetzt mal behaupten. Ja.
Christian Benford auf der anderen Seite. Zwei Touchdowns.
Ich wusste, dass du den nennst. Ich wusste es.
Ja, weil ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Ich habe es letzte Woche gesagt, Christian
Benford. Aber völlig zu Recht.
Gegen Ja'Marr Chase war mein Matchup. Ich sag mal so, Christian Benford hat es gewonnen. und das finde ich auch wieder interessant, weil das ist dann das 7. Mal gegen den Nummer 1 Receiver, gegen den er spielen will. Der hat jetzt 2 Touchdowns in Folge gemacht. Da dürfen wir uns, glaube ich, auch auf was freuen. Also da bin ich gespannt, ohne da jetzt in die Tiefe gehen zu wollen. Aber also, Christian hat einen guten Job gemacht.
Receiving Core finde ich insgesamt ist besser geworden. Keishon Butte spielt eine gute Saison. Hunter Henry ist jetzt auch aufgewacht. Trotzdem für diese großen Momente in solchen Spielen. Und die Bills sind halt jetzt eine große Nummer durch Schwächungen von anderen Teams. Brauchst du halt deinen Top Receiver und das ist Stephon Diggs. Ja. Und wenn er solche Leistungen hat wie in Woche 5, dann kannst du solche Spiele gewinnen. Wenn sie es nicht haben, sehe ich es im Moment immer noch nicht bei den Patriots. Auch wenn es eine tolle Saison ist, aber weiß nicht, ob sie so weit schon sind.
Also spannendes Spiel.
Du hast nichts mehr, oder? Weil ich habe noch eine Frage an dich. Das führt oder baut darauf auf. Muss Buffalo diese Saison nicht eigentlich den Titel holen? Kein Burrow unter Umständen in den Playoffs. Kein Mahomes unter Umständen in den Playoffs. Reden wir nachher drüber. Von den Big Three, kein Lamar Jackson vielleicht in den Playoffs. Also von den Big Four, machen wir es mal so auf Four. Big Four kommt vielleicht nur ein Team in die Playoffs und das sind die Bills, weil Playoffs werden sie spielen. Ist es nicht so, also ich habe die ganze Woche schon, wenn ich jetzt
schlecht geschlafen,
dann habe ich die Höhne.
Das ist 2007 Handball-WM.
Handball, richtig.
Ja, ja. ich bin da bei dir. Ich glaube, Super Bowl weiß ich nicht, weil die NFC, da sind schon ein paar Bretter dabei. Da kommen wir auch gleich nochmal zu.
Klar, aber zumindest mal in den Super Bowl kommen, genau als ersten Schritt.
Ich sag dir ganz ehrlich, Stand jetzt ist dieses Spiel jetzt, was uns bevorsteht, gegen die Patriots in Woche 15. Der Testlauf für einen tiefen Playoff-Run der Buffalo Bills und der Testlauf, auf jeden Fall AFC-Champion zu werden.
Herr Hauser, ich gehe mit Ihnen d'accord. Ja. Exakt, das ist mein Gefühl für das Spiel.
Weil, wir können es ja mal durchgehen, wenn man jetzt das so sagt, die Patriots sind da vielleicht noch der stärkste Gegner, aber wenn wir jetzt mal durchgehen im Playoff-Picture, Texans, klar, geile Defense, aber als Buffalo Bills muss
logisch sagen. Ist immer ein Jackson Spiel natürlich
sowieso.
Nur.
Klar, Jacksonville sowieso. Broncos. Haben wir noch die Chargers sowieso. Die Broncos aktuell auch geile Defense, aber als Bills musst du die in dem Moment, so wie die Offense von den Broncos spielt, auch gerade schlagen. Und dann bleiben eigentlich aktuell, finde ich, nur die Patriots und eventuell die Chiefs, wenn sie noch reinkommen. Das Kryptonit Buffaloes, aber die sind ja aktuell nicht drin. Und deswegen bin ich da bei dir. AFC Championship Game gewinnen. Fast eine Pflichtaufgabe, weil dann ist das Fenster ist sonst nichts.
Zumindest die Chance
wird ja schon gesprochen, ist das Fenster schon zu. Und jetzt
geht du hattest die letzten Jahre natürlich immer die Ausrede, dieser Mahomes, waren immer knappe Spiele, wir kommen nicht vorbei an den Chiefs, Lamar Jackson, den schlagen wir zwar, aber gegen Burrow sind sie doch auch mal ausgeschieden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also du hattest immer so die Ausrede, aber der Quarterback. Also natürlich kann Drake May dich in einem Spiel schlagen, gar keine Frage, aber ein Bo Nix sollte nicht die Ausrede sein. Auch ein Trevor Lawrence, auch wenn er ein super Spiel hatte, sollte nicht die Ausrede sein. Auch ein CJ Stroud mit der Offense sollte nicht die Ausrede sein. Du verlierst dann, wenn die Defense der Gegner richtig stark ist. Außer vielleicht gegen die Patriots, da ist May schon starker. Aber der hat auch noch keine Playoffs gespielt. Deswegen, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ich bleib dabei. Also die Bills, das ist für mich ein Jahr mit der vielleicht besten Chance seit Ewigkeiten.
Gilt aber eigentlich auch für die Ravens, aber die schaffen es ja wahrscheinlich gar nicht rein. Steelers habe ich nur vergessen, die musst du auch auf jeden Fall schlagen, haben sie ja eh schon.
Das stimmt, aber Steelers, Wildcard, egal. Genau.
Ich sag euch noch, weil er die Frage gestellt hat, wann sozusagen, auf jeden Fall Baltimore und Cincinnati um 19 Uhr, genauso wie Buffalo
at Patriots
auch um 19 Uhr am Sonntag. Seht ihr dann als Teil unserer NFL-Konferenz. Gehen wir rein in den späten Slot sozusagen. Da haben wir die Green Bay Packers aus der NFC gegen eben jene Denver Broncos, die wir schon mal kurz angesprochen haben. Denver sicher in den Playoffs mit einem Sieg oder Niederlagen von Houston und Indy. Und da bin ich wirklich gespannt. Lasse natürlich dem Cheesehead himself den Vortritt beim NFC gegen AFC Clash of the Playoff-Teams.
Ein cooles Matchup. Also Broncos 11-2, die Packers 9-3-1. An den Bears in der Division vorbeigezogen und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die letzten beiden Wochen, diese Packers Offense und eben auch allen voran Jordan Love, ich bin immer mal wieder kritisch, aber in den letzten beiden Wochen, also überragend, mir fällt nichts anderes ein, außer überragend. Die sind in den letzten beiden Wochen nach EPA die Nummer 2 und nach Success Rate die Nummer 2, nur die noch besseren LA Rams sind da vorne dran. Ich sag's dir ganz ehrlich, in der jetzigen, okay, es ist eine zweiwöchige Form, aber die Rams-Offense und die Packers-Offense ist, ehrlich gesagt, in der ganzen Liga dann auf einem anderen Level, wenn sie so spielen.
Ja, absolut. Das ist, sieht aktuell in den letzten zwei Spielen richtig gut aus. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben für dieses Matchup. Konstanz, Jordan Love, habe ich mir hingeschrieben. 7 Passing-Touchdowns in den letzten zwei Spielen, die meisten über zwei Spiele in seiner Karriere, hat die drittbeste Touchdown-Interception-Ratio der Liga in der Saison mit 22 Passing-Touchdowns, nur 4 Interceptions. Das ist dann eigentlich der Begriff Konstanz. Mhm. Und das wird er auch brauchen, weil das Matchup ist jetzt mal ein sehr oberflächliches von mir, aber es geht, und das haben wir damals gesagt beim Duell Broncos gegen Cowboys, wenn du dich erinnerst, da war es die Nummer 1 Offense gegen die Nummer 1 Defense. Die Broncos sind immer noch in vielen Nummer 1 Defense oder schlechtestenfalls Top 5. Genau darum wird es gehen. Die meisten Sacks, sie lassen die wenigsten Yards pro Play zu, 4,5 Yards per Play. Das ist völlig irre. Als ich das gelesen habe, habe ich es nochmal nachrecherchiert, ob das wirklich stimmt und kein Tippfehler ist. 4,5 Yards pro Play ist der Bestwert. Das ist richtig gut. Und darauf wird es ankommen, vor allen Dingen auch. Und da bist du wahrscheinlich wieder ein bisschen, ja, vielleicht nicht kritischer, aber noch ein Stück weit besser drin. Jordan Love under pressure. Wenn er nicht gepressured wird, ist er überragend.
Genau.
Wenn er gepressured wird, wenn man es nur mal am Passer-Rating festmachen, das ist ungefähr die Hälfte. Das ist der fünftschlechteste Wert, den er dann hat. Und wir haben natürlich bei den Broncos jemanden wie Zach Allen, der die meisten Quarterbacks-Hit hat. Sacks hat Broncos generell die meisten Sacks. Nick Bonito mit viel Pressure. Das ist für mich das Matchup. Kann die Broncos-Defense Jordan Love so unter Stress setzen, dass diese Konstanz ein bisschen weggeht und eventuell dann eine fünfte Interception dazukommt? Und deswegen freue ich mich darauf, weil es an für sich ein cooles Matchup ist, wo sich die beiden Coordinator Offense gegen Defense einiges entgegenschmeißen werden können, schätze ich.
Also bei allem Lob jetzt für John Love, die Interception gegen die Bears, die war verheerend. Ja. Nur, ja. Es war halt dieser eine Fehler. Und ich sonst hatte er einfach keine Fehler. Die war wirklich, die war grauenvoll. Als ich das gesehen habe, dachte ich schon wieder, um Gottes Willen. Ja. Hab da mit einem Kollegen Chris Putz auch geschrieben, der ja durchaus auch was für die Packers übrig hat. Also, ich glaube, kollektives an Kopf knallen.
Wie bei der
mit der Kanone. Ja, genau, mit der flachen Hand. Aber es war ihm sein einziger Fehler und ich gebe dir hundertprozentig recht. Also da brauchen wir auch nicht lang rumtun. Die Broncos Defense wird mehr Druck hinbekommen auf Love, als dass die Bears Front, die Bears Defensive geschafft hat. Das ist nicht mal ansatzweise ein Hot Take. Aber wenn du halt, natürlich wird er auch, also die O-Line macht einen ganz guten Job im Moment, aber er wird ja vielleicht mehr Dropbacks bekommen, wo er unter Druck ist, da darfst du halt keine verheerenden Fehler machen, aber wird er trotzdem Dropbacks bekommen, je nachdem, wie sie das schemen, da komme ich gleich zu meinem X-Faktor, eine clean Pocket haben. Quick Game hat zum Beispiel ganz gut funktioniert. Du wirst eine clean Pocket haben, wenn er da so effizient spielt, da wird es echt für jede Defensive brutal. Ob die dann Denver heißt, ob die Houston heißt oder Seattle, wenn das so funktioniert, dann bin ich echt gespannt, wie sie das verteidigt bekommen.
Ja.
Weil er wird natürlich cleane Pockets bekommen, gar keine Frage. Die Zahl wird natürlich nach unten gehen im Vergleich zu den Bears. Nur in der Form, glaube ich, kann er das auf brutale Art und Weise hoffentlich ausnutzen, aus Packers Sicht.
Vor allen Dingen auch, weil Christian Watson jetzt wieder sehr, sehr gut funktioniert hat mit dem
Ball. Da bist du bei mir X-Faktor.
Reed ist wieder dabei mit mehr Geschwindigkeit. Bo Melton ist eigentlich ein X-Faktor, weil der kam ja irgendwie gefühlt aus der Versenkung wieder. Hatte auch ein paar gute Plays. Und dein X-Faktor ist dann Christian Watson,
oder wie? Definitiv, weil ich glaube, da lehne ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, das ist der Green Bay Packers Nummer 1 Receiver, basta.
Ja.
Also absolut. So schaut es für mich aus, das ist jetzt keiner à la Jackson Smith und Chigba, der 120 Receiving Yards jede Woche auflegt. Der hat jetzt in den letzten beiden Spielen jeweils über 80 Receiving Yards, Christian Watson. Gegen Detroit war es ein Touchdown, gegen die Bears jetzt zwei Touchdowns. Mhm. Und was eben schon sehr auffällig ist, der war jetzt in diesen beiden Spielen 8 von 14, also 8 Catches bei 14 Targets, doppelt so viele Targets wie die Nummer 2. Dann Tavian Wicks mit 7 Targets. Du hast Jaden Reed schon angesprochen, das ist wichtig, dass der wieder mit dabei ist, einfach mehr Optionen zu haben für Love, beziehungsweise eben auch ein bisschen das Field stretched und wieder ein bisschen neue Optionen halt reinbringt, unvorhersehbarer daherkommt. Matthew Gould ist lustigerweise auch jetzt gar kein Faktor. Den können wir, glaube ich, im Moment auch ausklammern.
Interessiert gerade keinen. Ja,
nee, ist echt richtig, krass. Ja, ja. Dein einfach First-Round-Pick.
Dein Golden Boy.
Ja, genau. Passt vom Namen. Ja. Und natürlich ist jetzt ein besonderes Matchup für Christian Watson. Schauen wir mal, gegen wen Pat Surtain wirklich spielt, ob der gegen Dobbs dann viel spielt, aber sicherlich auch gegen Watson, weil du hattest jetzt gegen die Lions aus Watson-Sicht Mike Robertson, den hat er fertig gemacht. Mhm. Der hatte Catches für 17 Yards, dann einmal für 4 Yards, das war bei 3. und 3. 51 Yards, Touchdown und 8 Yards, also gegen die Lions jetzt, nicht allein gegen Robertson, sondern gegen die Lions. Das war auch bei 3. und 5, also auch wirklich wichtige Catches für neue First Downs beziehungsweise für einen Touchdown. Gegen die Bears jetzt dann zum Beispiel oder vor allem gegen Jalen Johnson, ja, der kommt aus einer Verletzung zurück, trotzdem ja ein guter Cornerback. Da waren seine Catches beispielsweise für 6 Yards, für 19 Yards, für 23 Yards, das war ein Touchdown bei 3. und 10. Für 41 Yards, das war auch ein Touchdown bei 3. und 3, also wieder bei Third Down, ganz wichtig. Und da bin ich gespannt. Pat Surtain ist nicht auf dem Level, wie er letztes Jahr war. Verletzungsbedingt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ist seit Woche 13 ja erst wieder mit dabei. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass auch Christian Watson so ein Matchup gegen Pat Surtain jetzt nicht in jedem Duell für sich entscheidet, aber so für sich entscheidet, dass eben du dritte Versuche konvertierst, beziehungsweise die Offense
in den entscheidenden Momenten,
genau, am Leben erhältst. Und da ist natürlich Watson in der Form die Nummer 1 bei den Packers.
Ja. Absolut. Wird spannend zu beobachten sein. Diese Packers Offense, die ja sehr variabel und sehr, wie hast du es genannt?
Unvorhersehbar.
Genau. Das ist halt auf viele Schultern noch verteilen können. Auch ohne Tucker Kraft haben wir auch schon mal drüber gesprochen, gegen diese Broncos Defense sein wird. Auf der anderen Seite habe ich mir die Frage gestellt, bin reingegangen mit Bo Nix. Passing Game, Bo Nix, Micah Parsons, Pass Rusher. Ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, das ist irgendwie offensichtlich. Das ist klar, Micah Parsons, 12,5 Sacks. So gut wie Bonito zum Beispiel auf der anderen Seite. Dann ist aber mein Matchup ganz klar, die Denver Broncos müssen das Laufspiel integrieren, etablieren. Da sind sie nur Mittelmaß, rein vom Outcome her. Ich glaube, dass Bo Nix gegen dieses Matchup, gegen den Pass Rush oder diese Front der Green Bay Packers im Allgemeinen unbedingt diese Unterstützung braucht. Wir könnten jetzt die Statistiken von Parsons aufbetten mit seinen Quarterback Pressures und so weiter und so fort. Das ist Top der Liga. Der wird gedoubled, der wird stellenweise sogar getrippelt, wie mal als Garrett letzte Woche auch. Das ist jetzt mittlerweile schon häufiger vorgekommen bei Parsons auch. Das wird Denver nicht so verteidigen können. Deswegen glaube ich, brauchen sie Outside Zone Run. Sie brauchen Laufspiel auch über Inside Zones. Sie brauchen ähnlich wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, bei einem anderen Matchup nicht zwei Spieler mit je 10 Carries. Sie brauchen einen klaren Nummer 1, der in, ich sag mal, beim First Down, 3-4 Yards, Passing Game, vielleicht First Down. Wenn sie über den dritten gehen muss, dritter und kurz, Laufspiel, First Down. Das brauchen die Broncos gegen die Packers.
Es ist so schade, dass J.K. Dobbins sich verletzt hat. Ja. Das hätte mich so brutal interessiert, wie die im weiteren Saisonverlauf mit dem guten Record, mit einer eingespielten Truppe, wie das funktioniert hätte. Das ärgert mich brutal, weil du hast natürlich schon recht.
Zwischen den beiden Runningbacks gewesen.
Genau, R.J. Harvey macht einen ganz guten Job, aber der ist halt trotzdem ein Neuling. Also, und J.K. Dobbins.
Körperlichen Statur her.
Ja, einfach, ist auch ein anderer Typ, genau. J.K. Dobbins, so dieser Power-Dude da, den hätte ich schon echt gerne gesehen bei denen, vor allem, weil er nach der Training-Deadline war und du einfach keinen Ersatz mehr holen konntest. Weil ich glaube, die hätten nochmal was gemacht, so einen Typen nochmal geholt. Ja. Ja, deswegen am Ende des Tages.
So einen Marshawn Lynch oder so, um beim Rivers zu bleiben.
Richtig. Den würden sie, glaube ich, ganz gerne nehmen jetzt. Ja. Würde Sean Payton nicht Nein sagen.
Ja,
definitiv, weil ich glaube schon, dass wahnsinnig viel, ich bin auf das Offensichtliche gegangen, dass da halt Bo Nix, beziehungsweise mein Matchup, also nicht Bo Nix jetzt speziell, das ist natürlich dann die Folge, aber die O-Line der Broncos gegen den Pass Rush der Packers.
Ja, ganz genau. Ja.
Weil die O-Line, es ist ja eine gute von den Broncos, das ist das große Mantra von Sean Payton, eine gute O-Line zu haben. Hat er, die haben alle verlängert, haben langfristig Verträge, passt alles. Die letzten 4 Spielen haben sie gegen Teams mit einem wirklich mittelmäßigen bis schwachen Pass Rush gespielt, die Broncos. Das war zweimal die Raiders, die Chiefs, die Commanders. Mhm. Nix war da laut PFF bei 36% seiner Dropbacks unter Druck. Completion Percentage von 41%. hatte 2,7 Yards per Attempt. Das ist der schlechteste Wert von allen Quarterbacks in diesem Zeitraum. Ja. Ein Touchdown-Pass bei 3 Interceptions. Nur Hurts, 5 Interceptions. Er hatte halt dieses grauenvolle Spiel jetzt gegen die Chargers und Darnold mit 4 Interceptions. Und jetzt kommt ein besserer Pass-Rush daher. Sprich, in meinem Kopf ist es relativ einfach. Um Gottes Willen, was soll da draus werden?
Mhm. Genau so ist es.
Und dann, klar, die Quintessenz wäre natürlich hilfreich, ein Laufspiel zu haben. Also das könnte so ein Matchup sein, wo ich echt sage, da kann die Defense der Broncos noch so gut dann sein. Das könnte ganz, ganz böse ausgehen.
Bin auch gespannt, wie viel Play-Action-Plays vielleicht dann noch mehr zum Tragen kommen.
RPO. Irgendwas müsste ich überlegen, definitiv.
Ja, unbedingt, also Run-Pass-Option-Plays. Und deswegen habe ich auch dann irgendwann gesagt, okay, dann vielleicht einfach nur mal ganz simpel das Laufspiel etablierend. Aber das wird interessant sein.
Du musst ja irgendwie wegkommen von Parsons. Der war allein in den letzten 4 Spielen so bärenstark. Der hat 16 Quick-Pressures in den 4 Spielen. Also 4 pro Spiel, wo er einfach quasi Snap und zack, bist eigentlich schon da.
Unter 2,5 Sekunden ist das.
Also, ja, da waren schwäche O-Lines mit dabei, als was die Broncos jetzt haben. Und trotzdem, ich glaube, das kann für Bo Nix ganz, ganz böse ausgehen. Und das sehe ich eben im Umkehrschluss bei Love nicht so gegen den starken Pass-Rush. Den noch stärkeren Pass-Rusher, ganz ehrlich.
Ja, definitiv. Da treffen zwei sehr, sehr starke Defenses aufeinander mit einer konstanten Offense und einer Offense, die mal begeistert hat, was oft spannend macht bei Denver und dann aber auch immer wieder auch ihre Schwächen hat. Das ist eins der 5 späten Spiele, die am Sonntag gespielt werden. Ein weiteres ist auch ein Kracher aus der NFC dann in Gänze, die Detroit Lions gegen die Los Angeles Rams. Auch die Rams können Playoffs klar machen, hatte Christoph eingangs erwähnt. Und ich freue mich da drauf, weil das ist Jared Goff, Matthew Stafford, Trade Bowl, Part Nummer 4, habe ich jetzt gelesen. Trade Bowl finde ich eine richtig coole Geschichte. Und ich finde es auch, es ist immer dieses Gespiegelte. Jared Goff und Matthew Stafford sind für mich ein und dieselbe Person. Sie spielen Play-Action, sie spielen mit einer Offense, die irgendwie ähnlich daherkommt. Sie haben beide Receiver, ein Receiver-Duo, das verlässlich ist, mit St. Brown und Jameson Williams auf der einen, Puka Nacua und Devante Adams auf der anderen Seite. Sie haben ein Laufspiel, das gut ausschaut. Kyren Williams zumindest jetzt auch wieder gut, bei den Lions sowieso. Eine O-Line, die einen vernünftigen Job macht und Play-Action irgendwie dauerhaft spielen. Die rollen beide irgendwie körperlich, physisch von der Bewegung her immer gleich raus, werfen den Ball. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf, sage ich dir ganz ehrlich. Das wird, glaube ich, ein richtig geiler Kracher. Ich habe keinen Favoriten ausmachen können und bin bei simplen Matchups, aber jetzt habe ich schon so lange geredet, weil ich mich so sehr darauf freue. Weiß nicht, ob du anfangen möchtest oder ich.
Ich habe schon einen klaren Favorit mit den Rams, weil einfach dieses Verletzungspech bei den Lions schon wieder grotesk ist.
Ja.
Brian Branch, der Safety, ist jetzt raus, an der Achillessehne verletzt. Dann kommt der, also ich hatte das Spiel ja kommentiert gegen die Cowboys, Thursday Night Football. Das war wirklich, das war nicht mal mehr Next Man Up. Irgendwann war gefühlt das Team, also auf der Safety-Position zum Beispiel, war einfach keiner mehr da. Any Thomas Harper, der Ersatzmann mit einer Concussion, war dann raus, ist jetzt auch nochmal fraglich. Die haben aktuell eigentlich, wenn man ehrlich ist, einen fitten Safety mit Daniel Thomas. Mhm. Kirby Joseph, der ist zumindest questionable. Okay, Avonta Maddox hat dann auf Safety, ich nenne es mal in Anführungszeichen, ausgeholfen. Der kann das ja auch spielen. Hat das auch gut gemacht gegen die Cowboys. Haben jetzt noch Damonte Cassie geholt. Der hat diese Saison aber halt 2 Spiele mit Snaps gehabt für die Browns. Einmal 2 Snaps gegen Baltimore, einmal 9 Snaps gegen Miami. Ich weiß nicht, ob der jetzt gegen Puka Nacua und Davante Adams schon der Schlüssel sein kann, weil das ist natürlich für mich dann durch die Verletzungen diese Secondary gegen Davante Adams und Puka Nacua, weil ich da einfach gar keine Chance sehe. Ich habe die gleiche Frage, wenn du dich dran erinnerst, letzte Woche gestellt gegen Pickens und Lamb. Da hatte ich Pickens deutlich höher, aber ehrlich gesagt ist für mich Adams und Nacua sowas von das beste Duo im Moment in der NFL, dass wir da nochmal von einem ganz anderen Tier sprechen.
Ja,
sie haben Pickens wunderbar eingebremst. Lamb hatte dann sein starkes Spiel, Thursday Night Football, aber ganz ehrlich, wie willst du denn Puka Nacua einbremsen? Der ist bekloppt gut und Davante Adams macht halt einfach Scores.
Nacua hatte letzte Woche wieder unfassbar geile Catches, wichtige Catches und athletisch überragende Catches und Davante Adams hat immer Touchdown-Catches von 5 bis unter 10, also unter 10 Yards oder unter 5 Yards. Absolute Red-Zone-Maschine. Ich sehe die auch nochmal klar besser als die bei den Cowboys und ich bin da auch dabei. Jalen Mills übrigens auch noch über Waiver Wire geholt. Der war zuletzt bei den Texans, noch ein weiterer Safety dazu bekommen und das ist auch genau mein Matchup, wie du es auch sagst, weil so wie Stafford aus der Pocket oder aus der Play-Action heraus diese zwei Jungs einsetzt, ist natürlich grandios, da brauchen wir nicht drüber reden und auch aufgrund von Verletzungen lassen die Lions auch viele Passing-Touchdowns zu, die viertmeisten. das ist schon etwas, wo man sagen muss, die Secondary leidet sehr, obwohl ja vorne der Pass Rush ganz gut ausschaut mit Hutchinson und Co. Wir haben vor der Saison bei den Previews, wenn ihr euch erinnert, immer bei den Units uns auch angeguckt, welches Zahnrad ist da in der Defense am besten aufgestellt. Und das war bei den Lions eigentlich auch nicht schlecht, aber ein Zahnrad ist halt abgebrochen und das ist die Secondary. Und deswegen ist das offensichtlichste Matchup, wo es viele Schmerzen geben wird. Davon ist zumindest mal auszugehen, würde ich behaupten.
Ja, vor allem, wie willst du, also diese Physis von Puka Nacua, das ist beeindruckend, da zum Beispiel Mick Robertson nichts dagegen zu halten. Die Cleverness von Davante Adams, die jetzt auch nicht ganz neu ist, was der kann, da hat Mick Robertson, glaube ich, auch keine Chance. Und dann bleibt natürlich alles an DJ Reed, mehr oder weniger,
auf der Cornerback-Position. Er hat heute schon viel von dir abgekriegt, der arme Amir.
Ja, aber da muss man schon sagen, da ist er dann auch einfach zu hat er die körperliche Konstitution nicht, solche Top-Receiver einfach zu bändigen.
Ja.
Und DJ Reed, der hat jetzt gegen die Cowboys von 76 defensiven Snaps, hat er 75 gespielt und war jetzt nicht gegen Pickens chancenlos, sondern gegen Lamb. Lamb hat alle 5 Targets, also er hatte 5 Catches bei 5 Targets, 105 Yards, das sind die meisten Yards, die DJ Reed einem Receiver in der Karriere gestattet hat in so einem Matchup.
Ja.
Und wenn ich jetzt schon sage, CeeDee Lamb und Pickens ist ein super Duo, aber ich sehe Adams und Nacua nochmal drüber in einem höheren Tier, weiß nicht, wie das funktionieren soll.
Bin ich bei dir. Wie siehst du es denn auf der anderen Seite mit St. Brown und Jameson Williams? Wo hast du die dann? Die sind natürlich nicht über Nacua und Davante Adams, aber die sind Thema meines Matchups, weil es bei mir um den Pass Rush der
Rams geht. Dann mach doch gerne mal, ja.
Ja, sag mal, wo hast du
wo die? Wo ich sie hab. Ja, bei Sam Brown, ich meine, das ist so ein harter Hund, der war jetzt auch angeschlagen, wo er gespielt hat. Jameson Williams hat halt mal so ein Spiel, aber ist natürlich schon ein Duo, mit dem du ganz gut arbeiten kannst, vor allem wenn du halt immer noch einen Jahmyr Gibbs in der Hinterhand hast oder einen David Montgomery.
Stimmt, das war ja.
Oder eigentlich einen Sam LaPorta, der aber halt leider raus ist, weil das ist auch noch was, haben wir letzte Woche angesprochen, der fehlt natürlich auch einer Offense, jeder Offense.
Ja, absolut. Das ist klar. Und diese Lions Offense, da habe ich mir dann halt die Frage gestellt, was kann LA ihnen entgegenwerfen? Und ich habe das, glaube ich, am Anfang dieser Saison schon mal gesagt, mit Kobe Turner, Jared Verse, Brandon Fisk. Ich finde, ich mag die. Ich mag die Jungs da vorne. Ich finde das total cool. Ich finde es interessant. Und weil wir ja auch bei dem Thema sind, dass sie ähnliche Scheme spielen, ähnliche Quarterback-Typen haben, habe ich das Gefühl gehabt und bin da mal reingegangen. Gefühlt spielen sie ja auch im Training dann schon gegen Jared Goff. Spaß beiseite. Darum wird's gehen, weil für mich geht's dann nicht auch darum, wie die Secondary Rams St. Brown und Williams im Griff haben wird, sondern für mich geht's um den Pressure auf Jared Goff. Und da sind Fisk, Verse und Co., sage ich mal, jetzt nicht im obersten Regal statistisch in dieser Saison, aber sie sind eben so aufgeteilt, dass sie eine gute Balance haben. Verse hat 6 Sacks, Byron Young noch vergessen mit 11, der sticht dann natürlich heraus, Kobe Turner 4,5, also das sind alles Zahlen, die richtig gut sind. Im Quarterback-Pressure sind sie alle gleich unterwegs und das wirkt für mich halt so, dass das aus mehreren Ecken kommen kann und wir haben auch über die Offensive Line der Lions schon gesprochen, die in diesem Jahr auch ihre Probleme hat. Das ist für mich das Matchup, das hattest du vorhin, glaube ich, bei Packers gegen Broncos, bei mir ist es bei Lions gegen Rams. Lions Offensive Line gegen die junge, physische, ich finde sie richtig geil, Front der Los Angeles Rams.
Ja, ehrlich gesagt, so wie es in diesem Jahr läuft mit der O-Line, eben auch durch Ausfälle bei den Lions sind wir auch wieder beim Thema. Also diese D-Line, ich liebe die bei den Rams. Die werden die Rams in den nächsten Jahren noch so viel Spaß haben.
Oh ja.
Das kann in dem Matchup definitiv schon mal eine mehr als gewichtige Rolle spielen. Weil das mag er halt wie der Teufel des Weihwasser. Er mag keinen Druck, Jared Goff. Das ist einfach so.
Schöner
Spruch. Auch das ist jetzt heute der nächste Hot Take, den ich raushau.
Dass der Teufel kein Weihwasser mag.
Auch das. Aber Jared Goff und Druck, dass das...
Absolut. Aber ich habe mir dann die Frage im Nachgang gestellt und vielleicht ist es dein Matchup, weil du es schon so ein bisschen angeklungen hast. Weil ich habe ja letzte Woche gesagt, bei den Lions, Gaspedal gibt's. Gibt denen den Ball. Das ist dann natürlich nochmal die andere Sache. Deswegen ist es ja gegen die Lions so schwer. Ich bin gespannt, inwieweit die Los Angeles Rams genau dieses Matchup in den Trenches gewinnen können, Jared Goff unter Druck setzen können und wie viel dann schneller Release in Running Back Screen Passen kommt oder vielleicht im Vornherein sowieso schon als Lauf, vielleicht auch mit einem Toss nach hinten. Also weiß nicht, ob du das hast, aber das ist natürlich dann nochmal die andere Seite der Medaille, die für diese vier Jungs, die ich aufgezählt habe, bei den Los Angeles Rams auch zu berücksichtigen gilt.
Ne? Ja, gibt's warm jetzt dann zu leicht. Ich bin auf ein Schlagwort gekommen, was du vorhin auch schon benutzt hast, Play Action. Mhm. Genau nämlich, was du gemeint hast, dass die Rams das eigentlich kennen aus dem Training. Die Line spielen das halt auch. Goff spielt zu 30% Play Action, ist die fünfthöchste Rate. Die Nummer 1 ist übrigens Stafford, also so viel zum Thema, das, was du schon gemeint hast. Und er ist auch wirklich gut bei Play-Action. Es ist so ein bisschen Bread-and-Butter-Offense bei den Lions. Nicht ganz 10 Yards per Attempt, das ist Platz 4. 9 Touchdowns nach Play-Action, das ist ebenfalls Platz 4. Nur eine Interception. Und jetzt kommt das Aber. Das klingt ja alles super. Und sie werden Play-Action spielen, aber ich bin gespannt, wie der Matchplan ausschaut dann bei Dan Campbell, was er sich da überlegt. Denn die Gegner haben gegen die Rams nur knapp zu 18% Play-Action genutzt. Das ist der niedrigste Wert in der NFL. Sie lassen dann zwar zum Beispiel eine hohe Completion-Percentage zu, sind nur NFL-Mittelfeld, was zugelassene Yards per Attempt betrifft. Aber, und das war so ein Stat, den muss ich jetzt ablesen, weil ich den krass fand, in 4 von 32 Spielen unter Defensive Coordinator Chris Schuler haben sie 100 oder mehr Passing Yards nach Play-Action zugelassen. 100 oder also mehr. Nur in 4 von 32 Spielen unter Chris Schuler 100 oder mehr Passing Yards nach Play-Action zugelassen. Beim letzten Duell zwischen diesen beiden Teams.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob da ein Spiel von dem dabei war.
Ja. Genau, 2024 war das, Woche 1 damals zum Auftakt, falls du dich erinnern kannst. Mhm. Das war dieser 26-20 Heimsieg für die Lions. Da hatte Goff eine Play-Action-Rate von 34%. 7 von 9 Pässen hat er angebracht für 87 Yards. Also war nicht so weit weg. Aber es kam kein Score bei rum. Also so, ich würde es mittendrin ansiedeln wollen von der Leistung her. Ja. Und da bin ich gespannt, wie der Matchplan ausschaut von Dan Campbell für diese Offense, was Play-Action anbelangt. Es ist halt einfach dein Bread and Butter.
Ja, und das finde ich ja auch eben so spannend, deswegen habe ich das so fixant gesagt, weil ich habe das Gefühl, dass sie sich da halt so ähneln und irgendwie, als wäre es ein Divisionsduell, dass sie sich sehr gut kennen, weil sie irgendwie das gleiche System.
Das ist ein Play-Action-Divisionsduell.
Genau, ja. Ja, das wird interessant.
Auf jeden Fall. Das schaue ich mir definitiv an, wo die Quote am Ende ist von Goff, was Play-Action anbelangt und wie effizient er dann gespielt hat.
Schreib es dir doch jetzt schon mal in unsere Liste auf, die wir wöchentlich pflegen für unsere Folgen, damit du es auflösen kannst nächste Woche, damit wir das nicht vergessen.
Ich schreib's dir nachher auf, ja.
Okay. Liebe Leute, an der Stelle sei schon mal gesagt, er wird's vergessen.
Ich muss jetzt kopieren. Warte, dann mach du weiter und ich kopiere Sachen aus.
Ja, wir können jetzt ganz easy weitermachen. Du kannst in Ruhe aufschreiben, denn jetzt kommt unser
Game of the Week.
So, unser Spiel der Woche. Wir haben 4 Spiele besprochen, aber eins sticht natürlich heraus und da kann Christoph noch in Ruhe nachgucken, denn man muss sagen, wir haben bittere News für eine Dynastie eigentlich mitgebracht. Auch die Kansas City Chiefs nach der Niederlage in Woche 14 gegen die Houston Texans sind damit offiziell raus aus dem AFC West Titel Picture, wie man so schön sagt. Die Division können sie nicht mehr gewinnen. Jetzt vor Woche 15, dem Spiel gegen die Los Angeles Chargers, gibt es insgesamt, und das sind keine guten Nachrichten für die Kansas City Chiefs, 20 Wege, wie man eliminiert sein wird von den Playoffs.
20 Wege? Okay, dann mach mal. 20 Wege.
Und zwar wie folgt. Nein, die einfachsten Wege sind tatsächlich klar, sie müssen verlieren. Das ist schon mal das Erste gegen die LA Chargers. Und dann müssen auf jeden Fall die Bills mal gewinnen und die Jaguars gewinnen und oder Houston, und einer von beiden, Houston oder Indy, das ist genau, der wahrscheinlichste Weg.
Tiebreaker schon verloren
hast, genau, Indy. Richtig. Das ist der wahrscheinlichste Weg. Dann gibt's noch ein paar Ties, das sind die Miamis, werden noch mit involviert, bla 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 bla. Eins steht fest, wenn sie verlieren, muss man auf die anderen gucken und dann gibt es Elimination Scenarios. Ja. Was will ich damit sagen? Wir reden über ein Team, was in den letzten 7 Jahren eigentlich immer erst im AFC Championship Game unter Mahomes ausgeschieden ist aus der Saison. Sie standen 3-mal im Super Bowl. Wir reden jetzt vor Woche 15 darüber, dass diese Truppe, die eigentlich kaum verändert ist von den Namen her, tatsächlich aus dem Playoff-Rennen rausfliegen kann, Christoph.
2014. Waren sie zuletzt nicht in den Playoffs, da sind wir Weltmeister im Fußball geworden. Das fühlt sich echt an wie 100 Jahre.
Das ist echt lange.
Ja, es ist crazy. Und trotzdem, also wir haben jetzt die letzten 2 Wochen gesagt, oh, das ist ein absolutes Schlüsselspiel, so ein bisschen win or go home, war noch so mit Anführungszeichen. Jetzt die Woche ist es wirklich so. One or done, können wir danach sagen. Also entweder du hast gewonnen oder es ist vorbei. Weil wenn du verlierst, egal was die anderen machen, dann bist du raus. Mit 6 und 8 geht nichts mehr, weil du die Tiebreaker nicht auf deiner Seite hast. Restprogramm, eben jetzt die Chargers, dann bei den Titans gegen die Broncos daheim und gegen die Raiders nochmal. Mhm. Ja, das ist alles machbar. Würde mich jetzt auch nicht komplett wundern, wenn sie 4 Siege hätten. Du hast beide schweren Gegner daheim mit den Chargers und den Broncos. Auf der anderen Seite, Houston war auch so ein Schlüsselspiel, auch daheim, hat auch nichts gebracht, haben sie auch verloren. Ich glaube, wir müssen uns echt damit, wir müssen uns akklimatisieren, die Chiefs nicht in den Playoffs dabei zu haben. Das wird vielleicht mal in einer anderen Ausgabe noch größer Thema sein, wenn es dann wirklich passiert ist.
Wenn es feststeht, ja.
Aber wir müssen uns ganz intensiv mit dem Fall beschäftigen.
Total. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, weil ich glaube, ich habe es falsch schon gesagt, es ist auch schon spät, wir haben es ja eingangs gesagt, nochmal der einfachste Weg, Niederlage gegen Los Angeles Chargers, ein Sieg der Bills und ein Sieg von 2 der 3 folgenden Teams, Texans, Jaguars, Colts. Dann sind die Chiefs definitiv
Colts raus. Sind auch noch dabei, stimmt.
Genau, das ist der wahrscheinlichste Weg. Wollte ich nicht verwirren. Ja, man muss schon sagen, wir haben es die ganze Saison immer wieder angesprochen und man kann es an dieser Offense festmachen. Letzte Woche im Spiel gegen die Houston Texans mehrfache Drops. Travis Kelce, Rashee Rice. Wir reden von einer Offense, die in der Mahomes-Ära insgesamt am schwächsten dasteht, rein vom Outcome her, von den Punkten pro Spiel, von den Total Yards, von den Passing Yards von Mahomes. Er scrammelt am häufigsten, kennen wir so auch nicht. Also das ist schon alles sehr, sehr merkwürdig. Die Frage ist, ist es so viel tiefergreifender, als dass es einfach gerade auch ein bisschen Pech ist? Denn letztes Jahr haben sie die ganzen One-Score-Games gewonnen, die gewinnen sie dieses Jahr auch nicht. Aber wir reden halt trotzdem von einer Patrick Mahomes angeführten Offense. Der Typ stand in seinen ersten 8 Saisons 3-mal zum Super Bowl. Das ist Bestwert der NFL, das ist diese Quote. Aber dieses Jahr, da hapert es immer so ein bisschen, es ist nicht konstant, das ist es bei wenigen Teams in dieser Saison, deswegen ist es ja so schön spannend. Aber sie vermaledeien es sich irgendwie immer selbst. Das ist so das Gefühl, was
man hier überstimmt. Wer ist denn deiner Meinung bei den Chiefs wirklich ein offensiver Playmaker?
Also das schon ist zu lange nachgedacht.
Wo du guten Gewissens sagen kannst, natürlich Mahomes, klar.
Kommt noch einer dazu? Tatsächlich Kareem Hunt, aber nur in gewissen Feldpositionen.
Ich sag, es ist nur Patrick Mahomes. Ja. Und ja, es gibt kritische Punkte bei Patrick Mahomes. Die tiefen Dinger kommen nicht so wirklich konstant an. Der hat laut PFF aktuell die 4th meisten Turnover-worthy Plays. Ich habe es mal hochgerechnet, am Saisonende wären es 25. Das wäre sein eingestelltes Career-Low. Trotzdem finde ich Mahomes, klar, kann man auch kritisieren, es ist der Star dieser Truppe. Trotzdem, den will ich eigentlich gar nicht in den Senkel stellen. Du warst, also aus Mahomes Sicht, der war gegen die Texans zu 50% unter Druck. Klar, sind die Texans, klar, die O-Line war angeschlagen. Da kam auch nichts bei rum bei Mahomes, der war 3 von 15. 62 Yards, eine Interception. Das war's dann. Aber er bekommt halt, du hast gerade schon angesprochen, keine Hilfe von seinen Receivern. Was ist es für ein Drop von Kelce? Was soll
Moment
das?
Moment mal, Christoph, warum reden wir bei den Chiefs immer so krass über diese Offensive Line? So krass über die Offensive Line, das machen wir bei anderen Teams auch. Stichwort Los Angeles Chargers, die übrigens da auch stellenweise gegen die Eagles letzte Woche auf die Fresse gekriegt haben. Aber ich habe das Gefühl, bei den Chiefs ist es am schwerwiegendsten. Da merkt man am schwerwiegendsten, dass die Offense dann wirklich Probleme bekommt.
Das siehst
weil
du, was
die Chargers kommen stellenweise damit klar, andere Teams kommen damit klar und bei den Chiefs habe ich das Gefühl, wenn wir darüber reden, vor allen Dingen letzte Saison mit dieser linken Seite, Left-Tackle-Position und jetzt dieses Jahr auch schon wieder mehrfach Leute ausgefallen aus der Starting Offensive Line, wenn das der Fall ist, dann haben die echt Probleme.
Die Chargers haben da auch ihre Problemchen, aber die Zahnräder sind noch fester ineinander gedrückt. Bei den Chiefs ist es ganz eine wackelige Nummer, also es sind alte, verrostete Zahnräder, wie auch immer man das nennen mag. Da muss man echt schon auch die Frage stellen, wie sie es dann weiter machen wollen. Angenommen, sie scheiden dann jetzt aus oder kommen nicht in die Playoffs. Wie geht's dann weiter? Du hast immer noch einen Patrick Mahomes. Mhm. Travis Kelce wird dann wahrscheinlich aufhören. Weil ich an dem will ich es eigentlich auch nicht festmachen, aber wo sind die Rashee Rice, die Xavier Worthies, die Isaiah Pachecos? Nochmal eine Frage an dich. Wer hat denn deiner Meinung nach das bessere Receiving Core? Die Chiefs? Die Ravens? Oder die Bills?
Boah, schwierig. Jetzt ist tatsächlich eine sauschwierige Frage. Receiving Core können wir Tight Ends mit
und Running Backs. Genau, mit Tight Ends, also, genau.
Running Backs aber nicht, ne? Also Receiving Backs eher nicht.
Ich würde jetzt auf Wide Receiver und Tight Ends gehen, weil die Tight Ends sind ganz entscheidend, warum bei mir zum Beispiel Chiefs Dritter sind.
Okay, krass. Weil ich hätte jetzt gesagt, rein von den Wide Receivern her ist es eigentlich die Chiefs an Nummer 1 von den Namen her und von der individuellen Qualität, die sie haben.
Nimm die Tight Ends mit dazu, nicht. Machen wir wirklich die Pass-Catcher.
Wenn wir die Tight Ends nehmen, dann bin ich schon bei Bills klar Nummer 1 mit den Tight Ends aufgrund der Dalton-Kincaid-Geschichte und auch Dawson Knox in Abwesenheit von Kincaid. Das funktioniert gut, weil sie auch diese Tight End-Sets spielen. Das hängt natürlich auch vom Scheme immer ab, muss man auch ehrlicherweise sagen. Dann ist echt die Frage, ob man dann die Ravens mit
Mark Baltimore, Andrews, weil die Mark Andrews haben. Und Kelce, ja, nochmal, ich will es gar nicht an Kelce festmachen, ja, aber schon. Du merkst das Alter halt schon irgendwann an. Das ist völlig normal, völlig in Ordnung, aber es kommt danach ja auch nichts.
Außer einem Philip Rivers.
Das stimmt. Ja, die heißen halt Noah Gray, das sind alles brave Burschen, aber auch ein Juju Smith-Schuster, ein Worthy, ein Rice kommt zurück und ist nicht der Changer, der Game Changer, den man sich vielleicht so ein bisschen erhofft hat. Also es ist alles auf sehr hölzernen, tönenden Füßen und ich würde es echt bei den drei sagen, ist bei mir bei Chiefs im Moment die schlechtesten Passcatcher von den dreien. Sind jetzt alle drei nicht die Belletage in der NFL.
Aktuell nicht, ja, das stimmt. Ja, da sind wir auch, wie gesagt, bei dem Thema, weil ich weiß gar nicht, ob wir sehr viel über die Defense sprechen müssen. Wir müssen jetzt nochmal sagen,
die war nicht das Problem eigentlich, ja.
Ja, die Chiefs spielen jetzt gegen die Chargers. Das müssen wir jetzt nochmal sagen. Ich glaube, das habe ich eingangs gar nicht gesagt.
Wäre wichtig, ja.
Die Chiefs spielen jetzt gegen die Chargers. Die Chargers hatten auch ihre merkwürdigen Momente in der letzten Woche, so nenne ich das jetzt mal. Wir haben einen angeschlagenen Justin Herbert mit der Nichtwurfhand. Das beeinflusst ihn. Der wird gesackt ohne Ende. Der hatte auch Turnover-worthy Plays, der hatte selbst auch Turnover. Aber da können wir das mal ablegen, weil ich will tatsächlich dieses Thema mit dieser Chiefs-Offense, wenn wir dann jetzt auch diese Chargers-Defense da hernehmen. Die Chargers-Defense hatte Momente in den letzten Wochen, das ist keine schlechte. Die war am Anfang der Saison richtig, richtig gut, hat dann ein bisschen nachgelassen, ist jetzt wieder sehr solide, wie ich finde, ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen. Die können auch gewissen Druck auf Patrick Mahomes ausüben. Klar sind es die Chiefs, wenn der Druck am höchsten ist, werden sie performen. Aber so wie sie die letzten zwei Spiele aufgedribbelt sind und das eine Spiel, was gegen wen war das, wo du das kommentiert hast bei uns in der Endzone?
Chargers gegen die Jaguars, erste, wo sie bodenlos waren. Wo
der Play eine Interception fast
genau,
ja. Genau. Und das ist beim Hängen geblieben. So sieht die Offense oft aus. Wenn er aus der Pocket geht und dann noch versucht, im Passing Game zu bleiben, sieht das nicht mehr Mahomes-like aus. Und da rede ich jetzt nicht darüber, was viele Leute immer gesagt haben, die so Chiefs-Hater waren vielleicht auch, ja, der will dann zaubern und dann schmeißt er den Ball irgendwo hin. Sondern mir fehlt es an Funktionalität. An der Abstimmung zwischen Quarterback und Receiver am Ende des Tages. Und wenn dann der Druck kommt mit dieser Offensive Line, die angeschlagen ist, dann wird's schwer.
Dass halt jetzt auch wieder mehr laufen muss, ist eben auch das Zeichen, dass diese Offense nicht funktional ist. Woche 1 bis 6, wo wir es auch kritisiert haben, waren es über 6 Rushing Attempts von Mahomes. Dann Woche 7 bis 11, wo es besser wurde, waren es nur noch 2,5. Und wir gesagt haben, aha, die kommen doch in Form mit Rice jetzt wieder da und bliblablub, was wir alles gesagt haben. Seit Woche 12 sind es wieder doppelt so viele, also 4,7 sind es, um genau zu sein, also 2 Rushing Attempts mehr. Er muss zweimal pro Spiel mehr, in dem Fall dann scramblen, aus Mangel an Optionen, um es mal so zu formulieren. Und ich fand die Chargers, der Pass Rush gegen die Eagles, Monday Night Football, ich fand den eigentlich tatsächlich sehr, 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 sehr in Ordnung. Hurts war zu 42% unter Druck bei seinen Dropbacks. Da hat er halt die 4 Interceptions geworfen. Das sehe ich jetzt bei Mahomes nicht unbedingt. Das war auch von, ehrlich gesagt, von Hurts und Outlier. Sowas hat er jetzt auch nicht jede Woche mit dabei.
Nein.
Die O-Line kommt vielleicht ein bisschen besser daher. Trey Smith und Javon Taylor, Right Guard und Right Tackle, könnten zurückkommen. Jalen Moore geht dann würde von Right Tackle auf Left Tackle gehen, hat aber eben auch nicht wirklich Spielpraxis. Weiß nicht, was die Idee auch mit Jalen Moore war, den für Geld zu holen in der Free Agency, um ihn dann eigentlich spielen zu lassen. Ja. Manja Morris, der Ersatz Left Tackle jetzt war für Simmons, hat sich auch verletzt. Also, ich glaube nicht, dass die O-Line deutlich besser wird. Und die Chargers haben, und das haben jetzt die Eagles auch auf die harte Tour nochmal lernen müssen, mir gefällt diese Secondary. Die haben die zweitmeisten Interceptions. Das hätte ich jetzt so auf Anhieb. Die haben nur 3 weniger als die Bears. Hätte ich niemals für möglich gehalten.
Witzig, dass du das
sagst. Okay, kommen 4 natürlich jetzt gegen die Eagles dazu. Klar, muss man einordnen, aber trotzdem sind sie zweistellig.
Ja, total. Das ist witzig, dass du sagst, weil ich habe mir das auch extra rausgeschrieben, habe mir das nochmal angeguckt in der Secondary. Also ich wusste es ja im Vorfeld jetzt, weil ich es ja kommentiert habe vor ein paar Tagen bei den Chargers.
Das ist ganz gut als Kommentator, wenn man das weiß.
Sollte man so wissen, ja, deswegen. Jetzt mit den neuen Zahlen dazu habe ich extra nochmal geguckt, die 5 beste Passing Defense generell, was Yards betrifft, die 4 beste Total Yards Defense. Das ist das, was ich eingangs sagte, dass die am Anfang sehr gut war, dann kurz nachgelassen hat, jetzt wieder sehr solide ist. Sie lassen gemeinsam mit den Texans die wenigsten Passing Touchdowns zu. Auch das ist ein Thema, weil wir bei Mahomes auch darüber sprechen, dass er eine schwache Touchdown-Interception-Ratio generell hat, aber vor allen Dingen in wichtigen Momenten bei Third Downs, da schwitzen die Chiefs ja schon, bevor es losgeht, muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist genau das Matchup, wo ich sage, das kann richtig gefährlich werden, weil, was haben wir gesehen beim anderen Super Bowl-Teilnehmer der Philadelphia Eagles? Passing Game funktioniert auch nicht. Aus anderen Gründen, anderes Scheme, anderer Quarterback, keine Frage. Aber Chargers Defense kann genau diese Schwachstellen ausnutzen. Und da sind wir bei diesem Thema mit der Offensive Line und dieser Secondary und dem Zahnrad auf der Chargers Seite des Balles. Dass ich da sage, da sehe ich aktuell von der Form und Eindruck aus der letzten Woche, Woche 14, weil, wo habe ich es mir aufgeschrieben, Patrick Mahomes, in Woche 14, wo habe ich es denn? Ich hatte es doch hier gerade noch offen bei mir. 42,4 Completion Percentage, 0 Touchdowns, 3 Interception, 19,8 Passer Rating in Woche 14 gegen die Texans. Hallo? Also das ist ja katastrophal, das ist ja Cam Ward-Zahlen. Nicht böse gemeint. Nathan Peterman zahlen.
auch nicht böse gemeint.
Gegen diese Chargers Defense, die das ausnutzen kann, wie sie es gegen die Eagles ausgenutzt haben, da muss ich echt sagen, nur mit dem Eindruck aus Woche 14, und da rede ich nicht von dem, was wir gerade gesagt haben über den Lauf der Saison, was bei den Chiefs mal gut war, was bei ihnen schlecht war, nur von letzter Woche geht für mich dieses Duell ganz klar an die Chargers. Und da kann Justin Herbert noch nicht mal einen Snap gesehen haben. Mhm. Also die Hoffnung ist blöd, weil ich bin ja kein Chiefs-Fan, aber die Hoffnung auf diese Dynastie, dass die weiterläuft und die in die Playoffs kommen, sehe ich aktuell nicht, weil ich glaube, dass die dieses Spiel verlieren werden.
Ich könnte mir halt vorstellen, dass es bei denen jetzt so ein bisschen wie bei den Texans läuft. Dass die Defense ihnen, das ist nicht die Qualität, die über die Houston Texans haben, der Defensive, aber dass sie über die Defensive
noch
kompetitiv bleiben. Weil ich meine, der Schedule, die Chance ist meines Erachtens immer noch da. Du wirst nicht mehr Divisionssieger, aber so ein Wildcard-Spot so als Siebter reinrutschen, ich sehe das immer noch, ganz ehrlich, dafür sind es einfach die Chiefs. Ich kann da nicht ganz so nachgeben, wie es bei den Ravens bei mir im Kopf passiert ist, wo ich sage, that's it. Ich glaube, dass diese Defense halt Justin Herbert das Leben wahrscheinlich echt zur Hölle machen können. Dann wird es kein schönes Spiel, dann wird es vielleicht so ein
es wird wie man in
14 zu 10 oder sowas. Ja, auch sowas wieder, vielleicht sogar noch weniger Punkte, aber.
Ja, genau, weniger Turnover, aber ich glaube, es wird genau so ein Spiel werden.
Weil du hast vorhin schon mal angesprochen, dass Passing Defense von den Chargers ist gut. Im Lauf könnte es eigentlich knacken, haben die Eagles eigentlich gezeigt. Die hatten 134 Rushing Yards. Das zweitbeste Spiel von Barkley. Hatte ja dann zum zweiten Mal überhaupt 100 Rushing Yards. Aber jetzt kommen halt die Chiefs, wo zwar die Zahlen eigentlich sich ganz nett lesen, was so Effizienz und sowas anbelangt und EPA und Success Rate bliblablub. Aber trau mal Pacheco und Hans so ein Spiel zu, was Barkley hatte. Was er dann auch nicht gereicht hat
für die Eagles. Er hatte doch auch nur die Zahlen, weil er diesen einen Big Play Touchdown gemacht hat. Was waren es, 51 Yards oder was?
Aber ich fand, er hatte schon so, weißt du, mit Katz mal dann wieder neues First Down. Klar, auch das ist typische Eagles-Geschichte, nicht über 60 Minuten.
Am Anfang
aber ich fand, es sah jetzt mehr nach Barkley vom letzten Jahr aus als ganz, ganz viele Spiele zuvor.
Definitiv, ja, definitiv. Da bin ich total bei dir. Sehe ich auch so. Das wird für die Chiefs wichtig werden aus der Defense. Und du hast es ja auch vorhin angesprochen mit dem Druck auf Herbert und nochmal mit dieser Hand. Das wird ihn schon beeinflussen. Und was mir halt hängen geblieben ist, deswegen, ich glaube wirklich, dass das so ein ähnliches Spiel werden wird wie jetzt gegen die Eagles.
Ja, hundertprozentig.
Weil sie da irgendwie genauso aufeinandertreffen. Vielleicht wirklich weniger Turnover und kein Quarterback, der eine Interception wirft und dann auch direkt nochmal fummelt. Das war ja kurios. Aber bei der LA Offense, Ladd McConkey, habe ich nicht einmal erwähnt, glaube ich, in diesem Spiel. Den habe ich, glaube ich, das erste Mal im dritten Viertel genannt. Natürlich irgendwann mal zwischendurch, dass er nicht Pässe fängt. Keenan Allen, nein, es ging ja nur bei den Chargers über Kimani Vidal, der dann auch diese erste Reception im ersten Viertel hatte über 60 Yards und den Rückkehrer Hampton. Ansonsten ging ja da auch gar nichts. Und das kann halt die Chiefs Defense durchaus eindämmen. Oder du nutzt es halt wirklich mit deinem Laufspiel. Aber ich glaube, im Passing-Game wird es nichts. Dann wird es im Passing-Game von den Chiefs eher nichts, weil die Secondary der Chargers gut ist, vielleicht ein paar Turnovers kreiert. So, dann haben wir das schon mal weg. Dann muss der Hunt außerhalb der Red Zone ein bisschen mehr machen. Oder Pacheco und Vidal und Hampton sowieso. Dann wird es ein schnelles Spiel mit vielleicht weniger Punkten. Aber es wird schwierig werden. Und wenn wir das dann alles zusammenzählen, dass sie sich irgendwie ähneln oder die Stärken wegnehmen mit der Defense jeweils, dann sehe ich einen einarmigen Justin Herbert mit der Offense und als Game Manager mit einem funktionalen Laufspiel bevorteilt im Vergleich zu Patrick Mahomes. Das muss ich leider so deutlich sagen aktuell.
Die Chiefs
also natürlich haben gegen die Chargers Defense, die besser ist, finde ich, als die der Chiefs aktuell.
Die Chiefs haben eine Chance, wenn der X-Faktor Steve Spagnuolo sich jetzt die Woche was überlegt hat.
Ja.
Das ist, glaube ich, die einzige Chance. Also Justin Herbert war gegen die Eagles bei 63% seiner Dropbacks unter Druck. Also bei zwei Drittel der Dropbacks war der unter Druck und das hat man auch gesehen und dann bist du noch angeschlagen mit der Hand. Also das, natürlich die Ausfälle der Offensive Tackle, die kommen da rein, der wurde siebenmal gesackt. Ich glaube, das war auch sein Career Low, Career High, je nachdem, wie man es nennen mag. So oft wurde er nie gesackt vorher.
Eigentlich müsste man das Career Low nennen, da gebe ich dir
vollkommen recht. Ich glaube schon. Die O-Line auch jetzt mit Kai Becton, der Right Guard, ist wahrscheinlich auf dem Papier noch der Beste, war auch miserabel, der hat 8 Pressures zugelassen. Und ich glaube, dass die Chiefs das mit Spagnuolo, die Defense, steppt jetzt wieder ab, weil es ein wichtiges Spiel wird, werden da Druck auf Herbert hinbekommen, auf eine andere Art und Weise, weil Philly natürlich auch da wieder so gut wie gar nicht geblitzt hat. Wenn sie geblitzt haben, fand ich aber, haben sie es gut gemacht. Da war die Pressure Rate bei 50%. Die Chiefs werden mehr blitzen wie jedes andere Team. Da wird bei Herbert das Quick Game dann wichtig sein. McConkey etc. und so weiter. Hampton ist jetzt auch nichts, ist keine Raketenwissenschaft. Aber ich glaube, wir sind bei beiden Teams mit ähnlichen Sachen. Schwache O-Lines. Mhm.
Verletzung.
Wer kann Druck auf den Quarterback dann ausüben? Wer hat den besseren Supportcast? Und da sehe ich mehr Vorteile bei den Chargers aktuell. Und die Chiefs gewinnen es am Ende.
Ja, genau. Ganz genau. Ja, ganz genau so ist. Nee, unterschreibe ich. Wird sehr, sehr interessant, weil es so, so wichtig ist. Es könnte sein, dass wir nächste Woche hier zusammen sitzen und über ausgeschiedene
Kansas City Chiefs sprechen. Stell dir mal vor, dann müssen wir echt, dann müssen wir jetzt echt was überlegen. Das wäre schon krass.
Dann müssen wir nochmal das gleiche sogenannte Thumbnail, also in der Fachsprache, nochmal nehmen für die nächste Woche.
Stimmt. Ja, haben wir weniger Arbeit. Wir vor allem.
Aber unser Game of the Week gibt es am Sonntag bereits um 19 Uhr übrigens, Leute, als Einzelspiel bei uns auf der DAZN-Plattform. Könnt ihr das sehen oder natürlich als Teil unserer deutschen NFL-Konferenz ab 18.30 Uhr. Wir haben diese Woche die beiden Keeper zur Stelle als Gäste da. Julian Pollersbeck, ehemaliges HSV von Jan Regensburg, und Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim aus der Bundesliga, werden beide bei uns sein, werden auch mitkommentieren. Wir haben
Pollersbeck, Packers-Fan, weil genau, PP, stimmt, und ja. Müller, Seahawks, da ist kein M drin, Seahawks-Fan.
KM, ja.
auch nicht. Ja, K, genau, das von Kevin, genau. Seahawks.
Genau, das K für Kevin steht für Seattle. dann haben wir im späten Slot in den späten Spielen uns unser Einzelspiel die Detroit Lions bei den Los Angeles Rams, auch ein Kracher. Wie ihr seht, wir haben viele Kracher. Sunday Night Football ist Vikings at Dallas. So gut. Und Monday Night Football.
Ich wundere, dass nicht geflext wurde, gebe ich zu.
Pittsburgh. Ja, geflext wurde jetzt erst in Woche 17 wieder, habe ich von gelesen. Ja. Genau. Christoph, und bring uns.
Ja. Thursday Night Football hast du, glaube ich, vergessen, oder?
Ah ja, stimmt.
Die Falcons bei den Bucks. Für die Bucks eine immens wichtige Partie. Die Falcons könnten da, also eine verkackte Saison, nicht verbessern, aber zumindest mal den Divisionsrivalen ein Schnippchen schlagen, weil die Bucks dürfen das nicht wieder verlieren. Bin auch mal gespannt, ob da mal ein bisschen mehr in der Offense geht.
Absolut.
Als es zuletzt der Fall war.
Wichtig dabei zu wissen ist, Jalen McMillan wird zurückkommen und auch Mike Evans wird im Roster
stehen. Ist es schon? Oh, crazy.
Ja, er ist zumindest off von der Injury Reserve Liste und expected to play.
Dann sollte er spielen, ja, genau.
Genau so ist es.
Crazy.
So ist es, genau. Dann haben wir jetzt 2.14 Uhr Ortszeit in der Nacht. Das ist das Leben eines Sportjournalisten. Oder
ja, wir wollten es kurz heute machen, hat super funktioniert.
Und ich mache mich ran, die Folge fertig zu machen für euch. Wenn ihr sie jetzt hört, habe ich sie schon fertig gemacht. Deswegen ist es völliger Quatsch, was ich jetzt sage. Vielen Dank, Christoph. Ich würde sagen, dann hören wir uns am Sonntag. Und ansonsten
so ist
nächste Woche wieder. Playoffs stehen an, Leute. Bis bald.
Playoffs? Ach, Fantasy.
Ja, nee, ja, das auch. Ja. Aber Playoff-Rennen, so wäre es richtig.
Aber die Playoffs stehen noch nicht an.
Nein,
da muss ich dich schon nochmal zum Schluss maßregeln. Die Playoffs stehen noch nicht an.
Ja, ich meine das Playoff-Rennen, weil wir die ersten Playoff-Szenarios
jetzt. Weil ich wollte nämlich sagen, Fantasy, für uns beide keine Playoffs. Wir sind in der Kackerrunde.
Das ist absolut richtig. nee, aber die wichtigen Wochen, Los Mojos stehen
Los Mojos.
Also, insofern. Gut, und jetzt tschüss. Ne?
Buena Notte.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.